Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Das von außen irgendwo. Wie gesagt, Tür können wir sonst nur noch zumachen, wenn es zu laut ist.
Es brummt nämlich, denn ich sitze im Bus der Van Rebels. Das sind Yves und Thomas Tacken. Hallo.
Hallo.
Ihr lebt so ein bisschen meinen feuchten Traum. Ihr habt euch einen Bus gekauft und habt den ausgebaut, um darin zu wohnen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Machen wir mal so.
Auf die Idee gekommen sind wir, also ich bin immer der Meinung, wir sind auf die Idee gekommen, weil ich irgendwann, als ich mich von meiner alten Firma getrennt habe, oder die sich von mir, kann man so sagen, ist der Firmenbus weggefallen und den durfte ich aber damals schon ausbauen. Und das war aber so ein kleiner Buddy-Größe, das war halt wirklich so für den Urlaub, für ein Wochenende. Und nach dieser Trennung von der Firma bin ich in so ein YouTube-Loch gefallen und habe so einem relativ für Deutschland großen YouTuber zugeguckt und das über 4 Tage und 4 Nächte und bin morgens aufgewacht und dachte mir so, verdammt, frage ich die Frau oder frage ich sie nicht? Und dann habe ich gesagt, Schatz, was hältst du davon? Wir kaufen uns einen großen Bus und bauen den aus. Und habe mit Widerstand gerechnet, aber es kam dann ein, na klar.
warum selber, also warum build not bought? Also warum bauen nicht kaufen? Also, abgesehen von der Kohle wahrscheinlich.
Ja, also das war zum einen eine preisliche Entscheidung natürlich. Zum anderen aber auch, dass wir, also uns gefallen die fertigen Ausbauten ehrlich gesagt nicht so. Das sieht man bei uns auch, wenn man sich mal Bilder irgendwo anguckt. Wir haben ja viel Schwarz im Bus.
Ja.
Wir haben viele individuelle Elemente bei uns, die uns total widerspiegeln und unsere Persönlichkeit. Und das war uns einfach super wichtig, dass wir alles so bauen können, wie uns es gefällt, wie wir es haben wollen, wie es für uns am besten passt.
Ja, aber hättest du auch so eine schöne Lichterkette in Kalifornien hängen können.
Der ist eh zu klein. Dadurch, dass Thomas sehr groß ist, brauchten wir auch ein großes Auto. Und zwar dann relativ schnell klar, dass wir so ein kleines Auto, wie wir vorher hatten. Es gab da eine Situation, da waren wir an der Ostsee im Urlaub. Und wir hatten so ein kleines provisorisches Bett. Es war Corona, wir wollten trotzdem in Urlaub fahren. Ja. Und ich wollte mir nachts den Pulli ausziehen. Ich bin aber an die Decke gestoßen, habe mich verheddert und habe irgendwie eine halbe Panikattacke bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das
kann
geht
man ein
nicht.
Super Hate-Video drüber machen.
Ja. Ja, wir sind zwei große Leute und haben einen großen Hund, wir brauchen einfach mehr Platz. Und so sind wir dann zu diesem großen Auto relativ spontan gekommen und sollte wohl so sein. Wir glauben da auch so dran, dass das, was passieren soll, irgendwie passiert und jetzt ist dieser Bus halt passiert.
Was ist das für ein Bus? Also Basisfahrzeug.
Basisfahrzeug ist ein Fiat Ducato L4 H2. Jetzt wird es wieder Leute geben, die sagen, das ist kein L4, es ist ein L3. Ja, er heißt bei Citroën und bei... Citroën und bei wem noch?
Es gibt noch Peugeot, ne?
Peugeot, genau. Boxer, bei Peugeot, ne? Ist es der Boxer, Boxer, ja. Bei Jumper und Boxer, genau. Da ist es der L3 H2.
Ja.
Fiat hat irgendwann dieses L3 aus dem Markt genommen und hat den L4 getauft. Warum auch immer dieses so ist, das ist auch erst seit dem Facelift, aber das hat mir der Verkäufer damals so erzählt und wenn der Fiat-Verkäufer das sagt, dann glaube ich ihm das.
Der Fiat-Verkäufer hat immer recht. L4 ist die Länge, ne?
Genau, L4 ist Länge, H2 ist höher, genau. Wir sind also 5,99 Meter, glaube ich, lang, also quasi 6 Meter. Und die Höhe habe ich jetzt gerade tatsächlich im Kopf, aber es ist tatsächlich so, mit frisch rasierter Glatze und ohne Schuhe passe ich genau rein.
Und du bist wie groß?
1,94.
6 Meter, reicht das? Reicht nie, ne?
Wir hatten gedacht, es reicht. Man muss dazu sagen, wir haben den Bus eigentlich ja erst so gekauft, um damit Urlaube zu machen und das so ein bisschen hobbymäßig auszubauen. Und während des Ausbaus, wir können gar nicht mehr so genau sagen, wann und wie das gekommen ist, kam dann eben dieser Gedanke, komm, dann machen wir es einfach richtig und ziehen hier ein. Und hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir uns wahrscheinlich ein längeres Fahrzeug gekauft. Dadurch, dass wir jetzt das Bett umbauen müssen und auch kein festes Badezimmer haben, das hat einfach nicht reingepasst. Da hätten wir zu wenig Platz in der Küche gehabt. Insofern, wir lieben unseren Uwe, so heißt er, unser schöner Wagen, so wie er ist. Aber sollten wir nochmal ausbauen, dann wird es auf jeden Fall ein längerer.
Was heißt, ihr wisst gar nicht, wie und warum ihr auf die Idee gekommen seid, die Wohnung aufzugeben? Muss man dazu sein, ihr habt eure Wohnung aufgegeben. In Hamburg.
Genau.
In Eppendorf. Mit
einem uralten Mietvertrag für billig wahrscheinlich.
Leider nein. Okay. Für richtig viel Geld, weil wir gesagt haben, der Hund braucht einen Garten.
Ja.
Den Garten hat der Hund nicht einmal genutzt, weil er einfach keinen Bock hat auf Garten, warum auch immer. Und jetzt kriegt er den größten Garten, den die Welt zu bieten hat. Und das ist Strand und Meer. Ja.
Aber als ich das gelesen habe, ich habe echt gedacht, in Hamburg eine Wohnung aufgegeben. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen?
Tatsächlich genau das Gegenteil. Uns haben eher die guten Geister gefunden, würde ich sagen. Wir haben einfach gemerkt, ich glaube, vielen Leuten ging das während Corona, Lockdown so, dass man so ein bisschen sinniert hat. Man ist so sehr in seiner Suppe gesessen und war so, okay, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Und so war das bei uns irgendwie auch. Wir haben dann irgendwie gedacht so, ja, okay, Hamburg ist schön und diese Wohnung ist irgendwie schön und der Job ist ja auch ganz nett, aber so ganz tief drin haben wir eigentlich gesagt, wir sind gar nicht glücklich mit unserem Leben gerade. Deswegen ist das irgendwie so klar, das ist irgendwie ein DIY-Projekt und das ist handwerklich, aber für uns ist das auch total emotional, das Thema und dieser Bus, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir in unserem Leben eine Veränderung brauchen. Wir haben auch in Berlin zusammen gewohnt und dann in Hamburg und wir hatten beide schon viele Jobs und irgendwie war das alles nicht so das, was gefunkt hat. Und diese Idee, dann in diesen Bus zu ziehen und irgendwie so ein Wanderleben zu führen, das hat uns beide sofort gecatcht irgendwie. Das hat uns auch erstaunt, weil wir da vorher nie drüber gesprochen haben.
Okay.
Das ist auch irgendwie sehr erstaunlich, dass man schon, wir waren ja da schon verheiratet, dass man dann irgendwie merkt, okay, man hat so eine ganz neue gemeinsame Leidenschaft und so ein Projekt irgendwie zusammen. Das hat uns irgendwie auch nochmal total bereichert. So.
Auf jeden Fall.
Genau, aber so einen richtigen Zeitpunkt, dass wir sagen, okay, wir hatten den Schrank gebaut und haben wir gedacht, so komm, da passen noch alle Klamotten rein. Das hatten wir gar nicht so. Das können wir gar nicht mehr so richtig sagen.
Das ist wirklich im Prozess entstanden. Ja. Als wir angefangen haben, das Grundkonzept erstmal zu planen und aufzuzeichnen, weil wir haben eigentlich richtig angefangen und haben eigentlich grundsätzlich das Auto konzipiert. Als wir dann angefangen haben zu bauen, habe ich dann alles umgeschmissen.
Also das ist mit Plänen, wenn man anfängt, die umzusetzen.
Genau, das nehme ich auch wirklich auf meine Kappe. Also ich habe dann angefangen, habe das hier eingebaut und habe das dann wieder ausgebaut, weil es dann nicht gepasst hat, weil dann hätten wir keine Küche gehabt oder nicht so eine große Küche, weil ich eigentlich lang schlafen wollte, weil mit meiner Körpergröße habe ich gedacht, wir brauchen auf jeden Fall ein 2 Meter Bett, eine große Garage. Ja, dann hätten wir vorne noch irgendwie 40 Zentimeter gehabt für eine Küche. Das war dann ein bisschen wenig. Und dann haben wir gesagt, komm her, wir machen das jetzt so. Und ich habe in diesem Auto, glaube ich, alles mindestens 3-mal in der Hand gehabt und habe wirklich jeden Schrank mehrfach gebaut, weil auch alles vorne und hinten nicht gepasst hat. Ist ja auch nichts gerade. Und ich meine, ich komme aus dem Handwerk, aber das ist was, das ist, weiß ich nicht, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, dann ist das auch für einen Handwerker komplettes Neuland, weil du brauchst für alles irgendwie eine Lehre, du brauchst für alles eine Schablone und ja, am Anfang habe ich gesagt, das wird ein perfekter Bus und das muss alles auf den Millimeter passen und irgendwann wurde mir dann auf die Finger gehauen und wurde gesagt, so jetzt lass mal 5 gerade sein. Und deswegen sollte man manchmal nicht hinter die Schränke gucken.
Ist es denn jetzt richtig so, wie es ist, oder ist immer noch Baubedarf?
Also richtig gibt es, glaube ich, nicht. Und man ist auch mit so einem Bus, man ist nie fertig. Das ist die Grundregel. Es gibt immer irgendwas, was noch gemacht werden muss. Bei uns ist es jetzt so, dadurch, dass die Wohnungsauflösung sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, nehmen wir auch so 1-2 Projekte mit. Das war aber auch so ein bisschen der Plan, weil wenn man dann auf einmal gar nichts mehr zu tun hat, das wäre ja auch nicht Sinn der Sache.
Wieso?
Naja, ich arbeite ja von unterwegs, aber Thomas braucht ja auch was zu tun, sonst geht er mir die ganze Zeit auf den Keks und weiß nicht, wie das anzupacken.
Kann doch mit dem Hund rausgehen.
Ja,
das ist auch einer meiner Jobs unterwegs, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, genau. Und insofern gibt es noch so 1-2 Kleinigkeiten, dass man hier nochmal ein Stück Holz ersetzt. Man muss ja auch sehr aufs Gewicht achten. Dann werden hier vielleicht nochmal ein paar Aussparungen gesägt und die Standheizung fehlt tatsächlich noch. Das hatten wir uns extra so für den Herbst aufgehoben, weil im Sommer braucht man es eigentlich nicht. Der Bus ist ja sehr gut gedämmt. Und ja, genau, so ein bisschen was ist noch zu tun auf jeden Fall.
Also ein bisschen umbauen werden wir noch. Aber Markise ist noch keine dran und so. Aber wir müssen halt noch mal ein bisschen Gewicht reduzieren, damit wir am Ende dann auch bei den 3,5 Tonnen bleiben.
Ja, diese ganzen Holzeinbauten dürften ja bleischwer sein, oder?
Tatsächlich haben wir die ganzen, also fast alles an Holz ist Leichtbau. Also es ist Pappelsperrholz beziehungsweise Palonia, was ja alles sehr leicht ist. Was allerdings auch das Problem mit sich bringt, dass in diesen sehr leichten und sehr weichen Hölzern Schrauben nicht so gut halten. Das heißt,
kleben.
Könnte man tun. Wir haben es tatsächlich geschraubt. Mhm. Bis jetzt hält auch alles richtig gut. Also es macht alles das, was es soll. Und da sind wir auch zufrieden mit. Aber wir haben hier hinten im Bereich, wo wir jetzt gerade sitzen zum Beispiel, da ist schweres Birke Multiplex drin.
Ja.
Die ganzen Unterschränke sind mit Holzständerwerk gebaut. Das heißt, wir haben Latten genommen, haben die mit Schrauben und Winkeln verschraubt. Das bringt wiederum auch den Nachteil mit sich, dass das alles knarzt.
Ja.
Und auch natürlich immenses Gewicht und wir nehmen uns extrem viel Stauraum dadurch, weil diese Latten sind 5 cm mal 4 cm. Mhm. Und wenn man dazwischen eine Schublade setzt, hat man daneben toten Raum, den man einfach nicht nutzen kann. Das ist aber so YouTube geschuldet, weil ich mich so auf 1-2 Ausbauer damals, die das auch so in ihrem Privatleben gemacht haben, versteift habe und gedacht habe, das macht man so. Und wenn man dann fertig ist und dann so viele Leute kennenlernt durch die ganzen Vanlife-Treffen, auf die man ja dann auch fährt und auch natürlich durch Instagram und YouTube, sieht man dann, ey, es geht ganz anders. Man kann auch einfach Möbelbau betreiben, dann nimmt man einfach Platten.
Geht dann erstmal immer schlauer, ne?
Genau. Ja. Und dadurch, dass wir mittlerweile ganz gut vernetzt sind, auch in der ganzen Szene so, haben wir jetzt, wissen wir jetzt, wie man es richtig macht und deswegen werden wir so ein, zwei Sachen nochmal verändern und rausschmeißen.
Aber wie willst du denn dann groß umbauen, wenn du drin wohnst? Also das ist ja, du,
ja,
ich habe ja schon, ich habe mit
so
meiner
vor.
Zweieinhalb Zimmerwohnung ja schon Probleme, da irgendwie mal was zu machen, weil ich dann den einen Raum in den anderen räumen müsste und da ist überhaupt kein Platz.
Ja, das Gute ist, dass wir zu Freunden fahren jetzt erstmal noch zwei Monate und da auf dem Hof stehen dürfen und der besitzt auch noch einen Wohnwagen, in dem wir kurzfristig nächtigen könnten.
Ja.
Aber es soll ja jetzt auch keine Riesenumbauaktion werden. Also der Plan ist, wenn das Bett umgebaut wird, dass man maximal eine Nacht auswärts schläft.
Okay.
Weil das Grundgerüst vorgebaut wird und dann nur noch reingestellt. Also einmal raus, einmal wieder rein. Und das gleiche mit dem Küchenblock.
Mhm. Man könnte aber auch mit dem Bus, so wie er ist, tatsächlich jetzt losfahren. Das ist jetzt alles natürlich Verkünstelei.
Ja, wir kommen ja aus Hamburg und wir sind
ja
auch
lieb.
Wir treffen uns
jetzt. Das ist jetzt schon noch so ein bisschen Verkünstelei und eben man lernt so schnell so viel dazu nach so einem ersten Ausbau. Also eben, wir haben das vorher beide nicht gemacht. Thomas hat da so viel Lehrgeld auch bezahlt hier. Wir haben so viele Sachen irgendwie rausgeschmissen, neu gemacht, versägt, verschraubt, kaputt gemacht. Und
man kann auch Geld
also,
verbrannt sagen.
Ja, das ist einfach so. Ne? Man stürzt sich irgendwie in so ein Projekt rein und wir sind auch jetzt nicht so die sehr organisierten Ausbauer oder generell im Leben. Wir sind halt einfach so ein bisschen chaotisch. Andere Leute haben sich vielleicht einen 3D-Plan vorher gemacht und so, das haben wir alles nicht gemacht. Wir hatten mal eine ganz grobe Zeichnung auf einem DIN-A4-Zettel, so bierdeckelmäßig irgendwie und die hielt dann eine Woche.
Ja.
Und
mach doch jetzt mein Gespräch von eben nicht kaputt. Ich habe gesagt, wir haben das alles mal geplant.
Okay.
Ich fasse es nicht.
Gehen wir mal durch. Also ja, Bett hast du gesagt,
genau.
Ist mit Tisch in der Mitte, den musst du absenken und eine Platte reinlegen. Und
dann, genau.
Wie breit ist das insgesamt? Das ist recht viel, ne?
Das Bett ist breit 1,95 von Wand zu Wand.
Ja.
Und in der Länge haben wir vom Heck Richtung Front haben wir 1,75 Meter. Also es ist für
das,
uns...
Das habe ich zu Hause nicht.
Mhm. Mhm, genau. Das war mir wichtig, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir uns damals für den Ducato entschieden haben, weil es in der Kastenwagenklasse einfach der breiteste ist.
Ja.
Und das von Haus aus. Weil wenn ich dagegen einen Sprinter nehme, der hat in der Breite bei den meisten Leuten, die den ausbauen, als Querschläfer 1,76. Und da hätten mir 20 Zentimeter gefehlt.
Ja, das geht ja nicht.
Ja, genau. Und deswegen war es dann irgendwann der Ducato.
Wie viel Aufbau habt ihr denn an den Wänden? Also da ist ja eine Dämmung drunter, da ist nochmal eine Platte dran. Also
genau. Also wir haben Aufbau an den Wänden. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es waren genau 2,1 Meter oder 2 Meter zwischen Wand und Wand.
Ja.
Wir haben 2 Zentimeter Armaflex als Dämmmaterial. Und davor haben wir eine 3 mm irgendeine Sperrholzplatte.
Okay.
3 mm stark. Die haben wir aber direkt an die Flatterholme geschraubt. Und das war einfach kein Platz verlieren.
Flatterholme?
Flatterholme sind, wenn man in so einem leeren Kastenwagen steht, in den Blechen, wo normalerweise so Fensterausschnitte oder sowas reingemacht werden können, damit das Blech nicht vibriert, sind da drin so kleine Holme. Die sind eingepunktet, eingeschweißt. Die kann man, entweder flext man sie weg, weil man da irgendwie Fenster einbaut, oder man lässt sie halt drin. Und ich habe da einfach die Platte dran gesetzt, eingeschraubt und damit war die Platte fest.
Wenn man sich jetzt gar nicht auskennt,
Das
sind wie Ausbuchtungen im Blech, die sind ein bisschen weiter nach außen und man kann die, wenn man zum Beispiel eine komplette Wand einfach zieht, eine Wandverkleidung, das machen ja auch viele Leute in so einem Ausbau und da die Möbel draufsetzen, dann klaut man sich halt diese Zentimeter.
Ja.
Und wir haben das eben nicht gemacht, sondern haben nur so eine ganz schmale Platte hier eingebaut und dann auch hinten nur Filz verwendet, damit es halt einfach der Platz für Thomas noch da ist, damit er halt quer reinpasst.
Genau das.
Genau.
Das
Fenster einbauen ist ein guter Stichwort. Hier sind gar keine Fenster drin. Aber dafür Dachluke.
Genau.
Zwei.
Wir haben uns.
Stealth Camping in der Innenstadt?
Das war tatsächlich am Anfang so der Plan.
Echt?
Am Anfang war es der Plan, es ist ein weißes Auto, also quasi ein Gemüsehobel. Und wir wollten am Anfang so, weil unser Gedankengang beim Campen ist, dass wir Campingplätze meiden.
Ja.
Und einfach die Natur genießen, freistehen, so wie man es halt macht. Oder was heißt, so wie man es halt eigentlich nicht macht. Aber so wie wir es machen wollen.
Ja. Neben den 20 anderen, die nicht auf dem Campingplatz
sind. Genau, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, nur zwei Dachluken einzubauen.
Ja.
Wir haben vorne einen Lüfter drin von Maxfan. der kann rausziehen, der kann Luft ansaugen und reinpusten und hinten einfach nur eine Dachluke, damit wir einfach einen Durchzug generieren können.
Ja. Und das funktioniert?
Das funktioniert super.
Okay.
Also wir standen jetzt mittlerweile auf einigen Treffen in der prallen Sonne bei 35 Grad und wenn wir das hinten aufmachen, vorne Luft rausziehen, lassen wir den Hund, wenn wir irgendwie nachmittags auch mal raus wollen, auch mal gerne im Auto, weil es im Auto kühler ist als draußen.
Wow.
Ja, eine andere Sache, warum wir uns gegen Fenster entschieden haben, ist zum einen, dass unser Layout das nicht so zugelassen hat. Also ja. Wir haben vorne ist die Küche, hier hinten beim, also ich wollte jetzt nicht mit dem Kopf an so einem kalten Fenster schlafen, mhm. Weil Fenster sind ja auch immer Kältebrücken. Im Heck fand ich das irgendwie auch nicht so. Und wenn wir jetzt wirklich merken, okay, es ist uns vielleicht doch ein bisschen zu dunkel, weil natürlich Licht fehlt, dann würden wir eventuell in der Seitentür noch eins nachrüsten. Das gucken wir aber mal. Und du hast natürlich, Fenster sind auch immer große Einbruchquellen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Sagen. Das war für uns auch nochmal so eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir müssen das mal schauen. Aber bisher sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der keinen Fensterlösung. Wir wollen ja auch eher in warme Gebiete, wo man dann eben die Tür auch immer eigentlich aufhaben kann. Da braucht man nicht unbedingt noch ein extra Fenster.
Genau. Und wo spielt sich das Leben ab im Campingbereich? Man ist draußen.
Dafür machst du ja Camping.
Genau.
Sonst kannst du eine Ferienwohnung nehmen.
Genau. Richtig. Wir wollen ja nicht in der Bude sitzen. Deswegen. Ja. Und wenn man irgendwo steht, die Seitentür, die Schiebetür ist immer auf. Mhm. Hinten, die Türen sind normalerweise auch eigentlich immer auf. Das heißt, da kommt das Licht auch rein. Wir haben vorne natürlich auch die große Scheibe.
Ja.
Da kriegt man auch noch Licht rein. Und ja gut, das mit dem Stealth Camping hat sich dann spätestens erledigt, als wir das Logo draufgeklebt haben. Also seitdem,
man kann es nicht übersehen, nein.
Ja, ein Glück, sonst hätte ich euch nicht gefunden, weil ihr alles voller Ducatos steht.
genau das. Ja, und deswegen haben wir uns einfach genau aus den besagten Gründen erstmal gegen Fenster entschieden.
Der Wagen war gebraucht, ne?
Ja.
Wie gebraucht? Also was, das jetzt Empfehlungen bitte.
Ja, also.
Weil gebrauchter Lieferwagen, hätte ich Angst.
Hatte ich auch tatsächlich und habe dann in meiner YouTube-Sucht, wie gesagt, einen sehr kompetenten Kfz-Mechaniker gefunden.
Ah.
Die Szene wird wissen, wen ich meine. Wir wollen jetzt keine Werbung machen.
Und der hat damals außer für die Van Rebels und Hornbach.
Genau. Und der hat ein Video gemacht von wegen, was für einen Transporter kaufe ich.
Ja.
Und der hat damals gesagt, junges Baujahr, viele Kilometer. Ist das Beste, was du machen kannst, weil...
Kein Rost, aber warm gefahren.
Genau das. Und am besten nie kalt geworden. Weil das ist so dieses Thema, wenn du dir ein Auto kaufst von 2008 zum Beispiel, was aber nur 20 oder 30 oder 60.000 Kilometer gelaufen hat. Das heißt, der ist nur Kurzstrecke gefahren.
Was ist das hier?
Knatterten.
Mäht er jetzt... Achso, ich dachte schon, der mäht jetzt unsere Wiese
hier. Der mäht jetzt den Asphalt
hier. Was für ein Typ.
Also... Wenn du dir ein Auto von 2008 kaufst mit 60.000 Kilometern, dann das bedeutet im Endeffekt, der ist immer nur Kurzstrecke gefahren. Ja. Wenn der nur Kurzstrecke gefahren wurde, ist der meistens nicht warm geworden, kalt gefahren, Kaltstart, Vollgas.
Ja.
Und jeder weiß auch, wie viele Leute mit Nicht-Eigentum umgehen. Das heißt, die kriegen das Auto von ihrem Chef gestellt, ist nicht meins, mach ich kaputt.
Don't be gentle, it's a rental.
Genau, genau so. Und deswegen junges Baujahr, viele Kilometer. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und da habe ich dann auch angefangen zu gucken. Also ich habe tatsächlich in Bereichen von 200.000 bis 300.000 Kilometer gesucht, aber halt relativ junges Baujahr. Und dann kamen mir einige Sprinter über den Weg, dann kamen mir auch einige Crafter über den Weg und auch einige Ducatos, weil ich war früher so, also ich war in meinem Kopf immer so Sprinter, Crafter, 4x4, hoch.
Mercedes, Deutsch,
genau.
Volkswagen, ja genau.
Genau so, vor allem hoch, Allrad, das war so in meinem Kopf und dann so, aber alles unbezahlbar, also nicht bezahlbar. Und dann irgendwann bei mobile.de war der hier drin, Baujahr 2000, Entschuldigung. Psst.
Im Internet, in einem großen Fahrzeugportal.
Genau, da war der drin. Und hatte Baujahr 2016 232.000 Kilometer gelaufen.
Kostenpunkt
10.000 Euro glatt, also 9.990. Und dann habe ich gesagt, komm her, ich rufe da jetzt an und frage, ob der da ist. Weil der war auch im Preissegment her der günstigste, den ich gefunden habe. Ja, und dann habe ich angerufen, habe mir den angeguckt. Und dann hat sich rausgestellt, der ist für Airbus gefahren.
Ja.
Frankreich-Linie. Das heißt immer Hamburg-Frankreich. Ja. Tag- und Nachtschicht. Das heißt, der ist nie kalt geworden.
Ja.
Hat alle Verschleißteile, Checkheft gepflegt. Wurde gerade Keilriemen neu gemacht, Wasserpumpe neu gemacht. Wurde gerade alles quasi neu gemacht. Und dann für den Preis habe ich Probe gefahren. Und dann haben wir gesagt, den kaufen wir.
Aber wie viel Kilometer macht der im Idealfall?
Oh, das kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben uns da ein bisschen schlau gemacht, weil die neuen Fiat Ducato Motoren sind von Iveco.
Ja.
Und das sind die 2,3 Liter Motoren und die halten bei guter Pflege, guter Wartung 500.000, 600.000 Kilometer.
Wie eine alte Taxe.
Genau. Wahrscheinlich auch noch mehr. Also es ist halt wirklich bei den Autos ist halt immer das A und O, dass sie gepflegt werden.
Ja.
Also du musst immer auf die Wasserstände, Ölstände immer wirklich kontrollieren. Bei komischen Geräuschen auch mal genauer hinhorchen. Mhm. Und bis jetzt, der läuft und läuft und läuft und läuft. Ohne
ja,
Probleme.
Wir hatten da echt ein gutes Händchen. Also das heißt, Händchen, das war auch einfach ein Glücksfall. Wir kennen auch Leute, die haben echt Pech mit ihren Autos gehabt oder haben dann irgendwie erstmal ein halbes Kilo Beton aus dem rausgekloppt, weil, ja, wenn es ein Baustellenfahrzeug war, ne? Oder das so, ist halt ja. für eine, ja. je nachdem, was es halt für ein Fahrzeug vorher war, kannst du da Dreck und Rost und alles ohne Ende haben. Das hatten wir gar nicht. Also der war komplett sauber, du musstest einmal ausfegen und dann ging's los.
Ja, der einzige Schaden, oh Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Der einzige Schaden, den er hatte, war tatsächlich, dass dem mal ein Stapler reingefahren ist. Der hatte.
Aber
unten,
das wurde gemacht. Das war
unten der untere Holm unter der Schiebetür. Da ist der Stapler reingefahren. Das hat er mir aber sogar noch vorher, da hat er gesagt, den kann ich dir jetzt so nicht verkaufen, weil da wird erst noch der Holm gemacht. Das heißt, wir haben 3 Wochen, glaube ich, gewartet, bis der Wagen fertig war. Da haben sie unten den Holm komplett ausgetauscht, neu geschweißt. Ja. Und jetzt ist das Auto rostfrei.
Ja, super.
Preis-Leistung sind wir total zufrieden. Also das ist natürlich auch eine Budgetfrage, muss man ganz klar sagen. Klar. Ne? Jeder hat für so einen Wagen oder für so einen Ausbau ein anderes Budget und für uns hat der halt super gepasst. Natürlich hätten wir jetzt auch gerne so ein schönes 100.000 Euro Auto gekauft, aber das war halt bei uns nicht drin. Deswegen sind wir bisher mit dem Wagen echt super zufrieden.
Führt ihr überhaupt Buch, was euch der Spaß kostet? Oder habt ihr irgendwann, okay, also nicht. Hey, Moment, ich bin nicht sicher. Ihr führt Buch,
also,
aber am liebsten würdet ihr es nicht.
Naja, also das sind so die 3 Grundregeln irgendwie. Es wird immer teurer, als man denkt. Es dauert immer länger, als man denkt. Und was war das dritte noch? Das fällt mir gerade nicht ein. Ich komme später drauf zurück.
Genau.
Auf jeden Fall. Wir hatten am Anfang, habe ich mal die fixe Idee gehabt und habe gesagt, das wäre doch eigentlich voll geil, wenn man am Ende sagen könnte, so, wir haben so viele Schrauben verbraucht, so viel Liter. Ja.
Listenschreiber.
Kannst du vergessen. Wir haben also, ich habe irgendwann mal letztens, als wir jetzt ausgezogen sind, die ganzen Kassenzettel von den Baumärkten zusammengesammelt. Also es war wirklich ein Riesenstapel, weil man 100.000 Mal einfach hier eine Schraube vergessen, da nochmal eine Lackrolle. Und also es gibt Leute, die haben das tatsächlich aufgeführt, aber uns war das einfach, es war irgendwann am Ende aufgegeben.
Wir haben einen groben Schnitt, was wir bezahlt haben. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, aber im Groben wissen wir, was wir bis jetzt gezahlt haben und wissen auch noch im Groben, was wir noch bezahlen müssen.
Und das ist sehr, sehr viel. Aber hat es sich gelohnt?
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Okay.
Aber auch hier, also ich meine, wir können den Preis auch gerne sagen, das steht auch in dem Artikel, deswegen. Also wir haben jetzt eben das Auto hat 10.000 Euro gekostet und über einen dicken Daumen haben wir jetzt nochmal 10.000 für den Ausbau gebaut. 10.000 plus minus, kommt so ein bisschen darauf an, jetzt was wir noch, Standheizung etc. Aber auch das, ne, das ist auch, du kannst so einen Wagen für 5.000 Euro ausbauen, du kannst ihn aber auch für 50.000 Euro ausbauen. Ne? Das ist alles die Frage von, wo will man viel Geld investieren? Wir haben relativ viel Geld in den Strom investiert. Das war uns sehr wichtig.
Was am Anfang nicht der Plan war. Am Anfang hatten wir gedacht, mit Strom kommen wir locker flockig, 2.000 Euro ist gar kein Problem.
Und am Ende waren es 6.
Und am Ende waren es dann 6 oder 6,5, glaube ich sogar. Ja. Da haben wir uns aber dann auch mit den Experten, mit einer wirklichen Firma mit Expertise zusammengesetzt aus Hamburg, die uns einfach dann beraten haben. Ich habe mir ganz viele Angebote geholt von Firmen, weil am Anfang wollte ich alles selber machen. Dann habe ich aber doch, der Strom ist so ein heißes Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann ja auch einfach mal die Karre wegbrennen.
Ja.
Da ich aber von Strom nicht so die Ahnung habe, habe ich dann mich mit Firmen in Verbindung gesetzt. Und am Ende sind wir dann in Hamburg gelandet bei wirklichen Experten, was Camper Electric angeht. Die arbeiten auch mit den Großen zusammen, arbeiten mit großen Firmen zusammen und haben halt quasi Produkte entwickelt für den Selbstausbauer, dass es einfach alles Plug and Play ist. Das heißt, das sind wirklich alles vorgefertigte Stecker, die bauen ihre Kabelsätze selber und du musst nirgendwo mehr irgendwas löten, du musst nichts mehr zusammenfummeln, das ist wirklich nur klick, 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 klick und dann hast du dieses Stromsetup und du kriegst dazu einen groben Schaltplan, wo drin steht, wie du was machst und bei Fragen kannst du anrufen und dann helfen sie dir am Telefon oder du machst es so wie wir und bauen vor Ort und machen dazu noch YouTube-Videos.
Ja.
Ja, man muss sagen, also beim Strom, also ich bin natürlich das Finanzamt bei uns zu Hause so ein bisschen und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil Thomas erst sagt, ja, es kostet ungefähr 2.000 Euro und dann so, ja, es sind ungefähr 6. Das habe ich aber tatsächlich relativ schnell eingesehen. Also ich bin großer Fan von gebrauchten Sachen oder auch mal irgendwie was von zu Hause upcyclen. Wir haben auch viele Kleinigkeiten hier, die wir noch zu Hause hatten oder auch mal was, was wir bei irgendwelchen Secondhand-Online-Plattformen gefunden haben oder so. Das haben wir, haben nicht alles neu gekauft und haben auch Sachen wiederverwertet. Finde ich auch total cool und wichtig. Und das macht es irgendwie auch noch mal ein bisschen charmanter, so ein Ausbau. Aber gerade beim Strom oder auch der Kühlschrank und so, da haben wir dann schon gesagt, nee, das war ja dann zu dem Zeitpunkt auch klar, dass wir in dem Van halt leben wollen. Und dann, das ist halt das falsche Ende, wo man wirklich nicht sparen sollte.
Kannst du die Elektroinstallationen dann einfach auch ausbauen und in den nächsten Wagen mitnehmen?
Also theoretisch wäre es möglich, aber einen Camper gebraucht zu verkaufen ohne Elektrik ist schwierig bis unmöglich, weil natürlich Elektrik ist das A und O im Auto. Jeder, der sich einen Camper kauft, der will irgendwie autark sein. Das Auto ist bis jetzt für unsere Verhältnisse, wie wir jetzt gerade drin leben, voll autark. Das heißt, wir haben 240 Watt Solar auf dem Dach, eine 90 Amperestunde Lithium-Ionen-Batterie und wir stehen seit eh und je ist der Kühlschrank am Laufen, die Verbraucher laufen und wir haben noch nicht einmal irgendwie nachgeladen. Wir laden natürlich während der Fahrt mit einem Ladebooster, aber wenn wir stehen, stehen wir und können auch stehen. Wenn wir vier Sonnenstunden oder fünf Sonnenstunden am Tag brauchen, dann ist die Batterie wieder voll. Das wird sich aber wahrscheinlich bald ein bisschen ändern, wenn wir beide auch Vollzeit drin arbeiten mit Laptops und dann auch 230 Volt Strom und so weiter, dann werden wir wahrscheinlich batterietechnisch nochmal aufstocken. Und auch solartechnisch nochmal aufstocken, dass wir da einfach nach oben hin ein bisschen mehr Space haben, dass wenn wir auch mal bei schlechtem Wetter irgendwie keinen Bock haben, jetzt weiterzufahren, dass wir weiter arbeiten können. Zumindest so 4 Tage ist so unser Plan, 4 Tage stehen, weil wenn du in 4 Tagen Regen, dann fährst du weiter und suchst die Sonne. Ja. Und ja, genau so.
Nochmal zur Frage zurück, ob man das ausbauen könnte. Das ist tatsächlich
ich denke
auch
jetzt an euer nächstes Fahrzeug.
Ja, wenn, dann werden wir den Van wahrscheinlich so komplett verkaufen, wie er ist. Ne? Ja. Und so ein neues Fahrzeug, da würden wir natürlich auch einiges anders machen jetzt nach dieser ersten Erfahrung. Und eben das, was wir definitiv anders machen würden, ist, wir würden als allererstes die Elektriker anmachen. Weil diesmal haben wir so ein bisschen, das hatte auch so finanzielle Gründe, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt erstmal das, wo das Sparschwein irgendwie für reicht. Ja. Und dann sparen wir uns den Strom zusammen irgendwie und dann muss man halt Kabel hinter Schränken hinterher fummeln und solche spaßigen Sachen, die wir definitiv nicht empfehlen können. Insofern würden wir das definitiv bei einem neuen Van anders machen und dann erstmal komplett die Elektronik reinmachen und dann halt darauf aufbauen quasi. Das würden wir auch nie irgendwem antun wollen, hier nochmal die Elektronik dann rückwirkend in so einen komplett fertigen Van einzubauen. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und super, super fummelig und macht auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel Spaß.
Was würdet ihr noch anders machen? Was ist der große Fehleinbau?
Also tatsächlich haben wir einen sehr, sehr großen Fehler selber schon behoben gehabt. Wir wollten...
Der Hund kommt.
Der Hund kommt.
Hallo Hund. Nee, die Kabel musst du aber hängen lassen.
Aber nein, komm her.
Wir haben Thema Fußboden, den haben wir natürlich als eine der ersten Punkte auf der Liste abgearbeitet und hatten da, wir wollten keinen PVC-Boden, weil das machen ja alle, das fanden wir irgendwie ein bisschen hässlich und ein bisschen langweilig und haben gedacht, wir machen das besser als alle anderen und haben uns für so... Vinylplatten entschieden.
Ja.
Die haben wir selbstklebende Vinylplatten. Die haben wir reingelegt. Schön alles wie also verlegt man wie Laminat im Prinzip. Und das sah auch top aus. Das sah aber auch nur 2 Wochen top aus. Dann wurde es bröckelt. Es hat so gebröckelt und ist gebrochen, sobald es ein bisschen kalt wurde. Das heißt, wir mussten den kompletten Boden wieder rausreißen. Ja. Und haben dann gesagt, okay, gut, jetzt nehmen wir doch ein Stück PVC. Also das war so ein bisschen Punkt 1, wo wir sagen, okay, das nächste Mal würden wir auch definitiv erst direkt so einen kompletten Boden reinlegen und dann irgendwie draufbauen. Und ja, ich glaube einfach vom Aufbau her würden wir einiges anders machen, was zu welchem Zeitpunkt Sinn macht, ne? Weil du hast.
Wie wäre denn die sinnvolle Reihenfolge? Also du hast den nackten Bus, wahrscheinlich packst du dann erstmal dieses Armaflex ein. Was genau ist das eigentlich?
Armaflex ist ein, was genau ist das? Es ist ein, es ist ein selbstklebende Dämmplatte quasi. Ja. 19 mm stark, sieht so ein bisschen aus wie Schaumstoff.
Ja.
Wie genau und was für Statistiken das jetzt hat, weiß ich nicht. Es verbaut halt jeder.
Okay. muss es richtig sein.
Das stimmt so tatsächlich nicht.
Es gibt mittlerweile auch andere Ausbauer, die mit Schafswolle und sonst sowas dämmen.
Ja.
Aber viele benutzen halt einfach Armaflex und Armaflex ist relativ günstig, kostet jetzt nicht die Welt und es geht vor allem schnell. Dadurch, dass es selbstklebend ist, du musst es halt nur ordentlich zuschneiden und dann einfach an die Wand kleben. Die Wände vorher ordentlich sauber machen und dann, ja, ist es eigentlich so, dass das Zeug von selber klebt wie Hechtsuppe. Also da muss man echt aufpassen. Wenn man den Finger drunter hat, dann klebt es am Fänger. Also es ist wirklich, das klebt wie Sau.
Okay, Armaflex an die Wände, dann Elektrik.
Dann Elektrik, ja. Genau. Dann würde ich mir auch beim Elektrikverlegen schon überlegen, ob ich vielleicht auch Seiten springen muss mit der Elektrik, weil anstatt alles über die Decke zu machen, würde ich es beim nächsten Mal, glaube ich, auch teilweise unterm Boden machen. Mhm. Das heißt, einmal Bodenplatte raus, da wird ja sowieso auch gedämmt unter der Bodenplatte. Und da dann auch gleich schon Leerrohre reinlegen oder schon Kabel reinlegen.
Leerrohre, das ist die gute Idee. Mhm, ja.
Genau, das ist eigentlich die beste Idee, dass man einfach von vornherein sich ungefähr einen Plan macht, wo soll ein Kabel hin. Mhm. Zieht man einfach Leerrohre durch den ganzen Bus und zieht dann nachher mit einer Kabelzughilfe die Kabel da durch.
Ja.
Macht am meisten Sinn, machen sehr viele. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben erstmal alle Möbel gebaut und dann die Kabel gezogen. War ein Heidenakt.
Tatsächlich, was dann auch noch super wichtig ist, ist natürlich relativ am Anfang die Fenster. Wir haben ein Fenster, also war schon drin, und dann mussten wir aber auch die Decke nochmal halb rausnehmen, um das zweite einzubauen und so. Also das sind so Themen, wo man sich immer überlegen sollte, okay.
Also du baust idealerweise von außen nach innen.
Genau, das wäre das Allersinnvollste. Absolut. Also wirklich, eigentlich erstmal überlegen, was brauche ich, was will ich, und dann fangen wir an mit Fenstern, Armaflex, Boden,
Decke
und dann Möbel.
Ja.
Möbel ganz am Schluss. Und da macht es auch immer Sinn, sich vorher so ein mit Kreppband oder mit irgendeinem anderen Klebeband einfach schon mal grob auf den Boden aufzukleben, wo man welche Möbel haben will. Weil dann hat man schon mal so ein Raumgefühl, was sich entwickelt. Das haben wir auch nicht gemacht. Aber viele machen das. Und das hat total Sinn, weil man dann nämlich schon mal sieht, so guck mal hier, das ist das Badezimmer. Oder das soll das Badezimmer werden. Und dann hast du da so ein 45x45 Zentimeter großes Quadrat, stellst dich da rein und merkst schon, das funktioniert nicht.
Habt ihr wirklich versucht, hier ein Badezimmer einzubauen?
Nein.
Das war für uns von vornherein klar, dass wir kein Badezimmer, sondern nur eine Toilette haben werden und eine Außendusche, weil es einfach vom Raum her nicht möglich gewesen. Oder es ist möglich, es bauen viele. Aber für uns wäre es nicht möglich gewesen, weil wir uns einfach zu viel Raum genommen hätten.
Ja.
Und das wollten wir nicht.
Dadurch, dass wir eben auch eher in warme Gefilde wollen, ist so eine Außendusche auch für uns völlig ausreichend.
Ja, und man kann sich auch im Bus am Waschbecken einfach auch mal eine Woche lang einfach waschen.
Ja.
Das hat 1000 Jahre funktioniert.
Richtig.
Ja, genau. Man senkt ja auch so seine Hygienestandards ein bisschen ab, sobald man seine Wohnung verlassen hat, fällt mir immer wieder auf.
Das stimmt tatsächlich.
Ja, es ist irgendwie, und es funktioniert trotzdem, ne?
Ja. Ja.
Aber Wasser, was habt ihr für eine Wasserversorgung?
Wir haben Wasser, wir haben 85 Liter Frischwasser.
Wow.
Genau, unter der Sitzbank, relativ kompakte Bauweise vom Tank, damit ich mir nicht so viel Platz wegnehme. Das heißt, er ist sehr hoch, aber dafür sehr, sehr schmal und nicht so breit. Und haben eine 3,1 Bar Druckwasserpumpe, das heißt wie zu Hause. Wir haben Wasserversorgung wie zu Hause, Druckwasserpumpe, haben dazu noch ein Wasserfiltersystem. Einmal für rein ins Auto, in den Tank, filtern wir mit Bakterienfilter und Kohle.
Ja.
Damit wir schon sauberes Wasser im Auto haben. Das heißt, wir können uns, also die Filter sind zertifiziert, wir könnten damit quasi Flusswasser zum Trinkwasser machen.
Okay.
Das ist zwar nicht schön von der Farbe, aber es ist nachher trinkbar und nicht lebensgefährlich.
Ja.
Und dann haben wir im Auto nochmal selber, falls wir doch mal das Wasser länger stehen haben als 5 Tage, weil im Grundsatz haben wir so gedacht, so 5 Tage reicht so 85 Liter für 2 Personen und Hund. Und falls es doch mal länger stehen sollte, filtern wir drin nochmal gegen Bakterien.
Und das heißt, du hast im Tank dann auch keinen Gammel?
Nee, also theoretisch sollten wir uns im Tank keinen Gammel reinholen, weil wir normalerweise, wir zapfen halt an Brunnen oder wo man halt Wasser herholt, filtern es aber trotzdem nochmal, weil gerade in Spanien und so, da ist ja das Wasser meistens auch nur
so mittelprächtig.
In Deutschland braucht man das nicht unbedingt. Ne? Also da ist in der Regel ja fast überall Trinkwasserqualität. Man kann aber auch, wenn man jetzt Sorge hat, dass im Tank was passiert, da gibt es ja auch alles mögliche Silberkugeln. Also da kann man ja auch noch gegenwirken. Aber dadurch, dass wir eben diese Filter haben, ja, und dann haben wir noch einen Abwassertank unterm Auto, eben für Grauwasser. Und genau, das ist unser Wassersystem.
Genau, der wird 30, 35 Liter, glaube ich.
Ja.
Das reicht für, wenn man mal irgendwo steht und jetzt auf dem Campingplatz und man will es nicht einfach durchlaufen lassen, dann sind 35 Liter völlig okay.
Und der Kühlschrank, ist das ein normaler Haushaltskühlschrank oder ist es ein Campingkühlschrank?
Ist tatsächlich offiziell ein ganz normaler Haushaltskühlschrank. Es gibt aber eine Firma in Kassel, die aus den Haushaltskühlschränken 230 Volt, die tauschen die Kompressoren aus und setzen dafür 12 Volt Kompressoren ein. Wird also quasi aus einem 230 Volt Kühlschrank ein 12 Volt Campingkühlschrank.
Genau, und ganz normal mit Eisfach und allem drum und dran.
Genau.
Moment, euer Kühlschrank macht auf 12 Volt Eiswürfel?
Dauert zwar ein bisschen länger, aber geht, ja.
Aber es geht.
Wir haben letztens einmal eine Cola-Dose oben im Eisfach vergessen, die ist am nächsten Morgen geplatzt. Also das funktioniert wirklich.
Ja.
Ja.
Warum habt ihr einen Haushaltskühlschrank umbauen lassen und nicht einen Campingkühlschrank? Ist das günstiger?
Tatsächlich haben wir nicht umbauen lassen, sondern es wurde, also die bieten die so an, das machen die in der Firma sowieso. Und tatsächlich haben wir für den 400 Euro bezahlt in der Größe mit, also wir haben 81 Liter Kühlschrankvolumen und vergleichbare von den großen namhaften Herstellern kosten um und bei 14 bis 1600 Euro.
Das ist mal ein richtiger Unterschied, ja.
Ja.
Du hast eben gesagt, Standheizung habt ihr noch nicht eingebaut. Reicht denn die Fahrzeugheizung um im Zweifelsfall? Reicht nicht, ne? Mhm. Was wird das, Diesel oder Gas?
Diesel.
Diesel.
Ja, wir haben eine Diesel-Standheizung, das russische Allround-Talent, die Leute werden wissen, was es ist.
Ich nicht.
Okay, es ist es ist Vidiplanar 2D. Das ist quasi eine russische Standheizung. Ja. Die bauen die wirklich, die wird auch wirklich nur in Russland hergestellt. Ja. Und also diese Standheizung kannst du ganz einfach nachrüsten, schneidest ein Loch im Boden und setzt die da ein und dann ein bisschen Kabel verlegen, ein bisschen Dieselleitung verlegen.
Und Schalldämpfer sind wichtig, ne?
Genau,
weil die sehr laut sind.
Das haben wir uns sagen lassen. Ja, genau. Die ist halt ein bisschen laut, die macht ein paar Geräusche, aber es gibt so Innenraum Schalldämpfer, die das Ganze dann wieder erträglich machen. Aber da gibt's halt, kommt auch drauf an, wie der Schlaf ist. Ne? Es gibt ja sehr leichten Schlaf, sehr tiefen Schlaf. Ich schlafe sehr fest und sehr tief, also mich stört so eine Standheizung nicht. Bin auch eine Zeit lang LKW gefahren und kenne das von daher auch mit Standheizung. Und mich würde es jetzt nicht stören, aber ich weiß, dass Yves doch manchmal einen sehr leichten Schlaf hat. Und deswegen gibt es auf jeden Fall Schalldämpfer.
Ja, was heißt einen sehr leichten Schlaf? Aber du hast natürlich in dem Bus eine andere Geräuschkulisse als zu Hause. Also Klar. Der Kühlschrank brummt auch mal oder eben von draußen kommt irgendwas. Letztens haben wir irgendwo geschlafen, wo auch dann ein paar Jugendliche abends an einem Freitagabend selbstverständlicherweise irgendwo natürlich ein bisschen Musik gehört haben. Das gehört zum Leben dazu. Aber man hat natürlich in so einem Bus andere Herausforderungen. Aber wenn man das ein bisschen umgehen kann mit so einem Schalldämpfer, dann warum nicht, ne? Wenn man es etwas angenehmer machen kann.
Ja. Genau. Ist auf jeden Fall so auf dem Markt so eine der preisgünstigeren Varianten, was das angeht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Sind viele, viele Leute sehr von begeistert von dem Gerät. Und da ist halt auch einfach der Preis ist halt einfach ausschlaggebend. Das Ding kostet 600 Euro, glaube ich, mit allem drum und dran. Und wenn du da auch wieder zu den größeren Herstellern gehst, wie Basto oder was auch immer.
Kriegst du nicht mal eine halbe Markise für das Geld.
Wollte ich gerade sagen. Da zahlst du halt irgendwie mal 1.500, 2.000 Euro dafür. Und kannst du nicht mal wirklich selber einbauen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden.
Mein großes Thema beim Camping ist, also ich komme mit allem klar, Klo. Was habt ihr für ein Klo?
Wir haben eine Trockentrenntoilette verbaut.
Ja.
Wir haben auch erst überlegt, ob wir doch ein kleines Chemieklo einbauen oder es gibt ja verschiedene Campingtoiletten.
Willst du nicht im Bus. Ne?
Ja, das haben wir dann auch gedacht und sind dann relativ schnell auf dieses Thema gekommen. Und das ist zum einen, also man kann die halt auch selber bauen, was jetzt für uns super gut war, dass wir das weil bei uns ist die Toilette ja unter unsere Empore, auf der wir gerade sitzen.
Wir sitzen auf dem Klo.
Du sitzt auf unserem Klo. Genau, die kann man relativ einfach selber, also da gibt es Selbstbausätze oder Sachen, die man einfach zusammenbauen kann, gibt es natürlich auch fertig und im Prinzip ist es so, du hast vorne, also das ist so ein Plastikeinsatz, du hast ganz normale Kloschüssel und dann einen Holzkasten, dann hast du vorne einen kleinen Kanister, wo vorne quasi Urin reingeht und dann hast du hinten einen Feststoffbehälter.
Da Feststoffbehälter, kannst du dann, ja, Ersatzflüssigkeit.
Ja. Genau.
Da kommt dann einfach eine Tüte rein, also im Idealfall natürlich auch biologisch abbaubare Tüte oder kann man auch, also man muss da auch nicht unbedingt eine Tüte reinmachen, wenn du zum Beispiel sagst, du hast einen Kompost zu Hause, kannst du einfach so draufhauen. Dann gibt es Streu in...
Was für ein Streu nehmt ihr da? Also du hast hinten deine Feststoffe drin, die sind feucht. Das stinkt. Genau. Jetzt willst du irgendwas haben, was so schnell wie möglich die Feuchtigkeit da rauszieht.
Genau. Also man kann zum einen einfach Kleintierstreu nehmen.
Echt, das reicht? Ja?
Kann man machen.
Kann man? Okay.
Du kannst auch Katzenstreu nehmen. Also da gibt es verschiedene Sachen. Wir haben jetzt gerade noch ein, das nennt sich, das tatsächlich heißt es Kackpulver.
Das Kackipulver, glaube ich sogar, oder?
Unseres heißt tatsächlich Kackpulver. Kann ich dir jetzt sagen, das ist vom Goldeimer. Das haben wir zugeschickt bekommen. Das ist im Prinzip eigentlich eher wie so eine torfige Erde. Also ja. Das, ne, du musst natürlich gucken, dass du im Idealfall irgendwas benutzt, was abbaubar ist. Es gibt aber auch so Pellets, die sich ja. wohl irgendwie aufdehnen. Das haben wir jetzt noch nicht getestet.
Ja, so Kokosziegeln gibt es, glaube ich,
alles
auch.
Alles Mögliche, genau. Ja, ja.
Das sind so, wird ganz oft in den Komposttoiletten, also in den wirklichen ja. Komposttoiletten ja. eingesetzt. Das sind so Kokosfasern, ja, genau. Weil die wohl relativ schnell erstens Flüssigkeit saugen und dazu auch noch den Geruch eliminieren. Okay. Und den Kompostvorgang wohl beschleunigen sollen.
Ja, ja, also ne, man muss natürlich sagen, es ist eine Utopie zu sagen, dass diese Toilette gar nicht riecht. Das
wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das heißt immer, nein, überhaupt kein Geruch.
Nein, und nix, also das ist natürlich nicht so. Also man muss ganz klar sagen, tatsächlich der Urinbehälter, also das Beste, was du halt machen kannst, ist nicht mit Wasser reinigen, weil dadurch ja. entsteht erst der Geruch, ja. sondern wirklich mit ein bisschen Essig oder Zitronensäure da rangehen und das auch ein bisschen quasi schon in den Behälter reingeben. Ja. Das neutralisiert so ein bisschen den Uringeruch und natürlich, du musst es halt häufig wechseln und also häufig entleeren. Das sind keiner lässt das natürlich eine Woche in seinem Van am besten bei 40 Grad vor sich hin kochen. Ja, das ist ja Quatsch. Und bei dem Feststoff ist es so, wir versuchen natürlich, wenn es geht, die Toilette eher für ne, mal kurz für die Pipi-Pause zu benutzen. Aber ansonsten, wenn man da einfach die Tüte dann zumacht und wegwirft, meine Güte, das ist halt...
Wie aber du schon offen stehen lassen kannst du es nicht. Also Deckel zu und stehen lassen funktioniert nicht.
Ja, doch. Würde auch gehen.
Okay.
Es würde gehen, aber die Frage ist halt eben, wie lange und so. Aber natürlich ist es so, wie du auch gerade vorhin schon gesagt hast, man verändert so ein bisschen seine Hygienestandards oder auch so seine, ja, wie man sich wäscht, wie oft man sich vielleicht auch die Haare wäscht und so. Das ist natürlich nicht wie zu Hause. Das ist klar. Und ich glaube, wenn man, also wir sind generell, was so, sag ich mal, Natürlichkeit und Körperthemen irgendwie, wir sind da auch sehr offen in unserer Beziehung. Also Zähneputzen und der andere sitzt mal kurz beim Pinkeln. Das geht bei uns zu Hause immer. Mhm. Ich glaube, wenn man damit jetzt ein großes Problem hat, dann wäre dieses Leben auch nicht so der richtige Weg, wenn man irgendwie sich 100-mal die Nase pudern muss und so. Dafür ist das Vanlife dann doch zu naturnah, glaube ich.
Was habt ihr eigentlich vor mit eurem Vanlife? Wo wollt ihr hin? Also eher Skandinavien, eher Iberische Halbinsel,
da wo es warm ist.
Ja, wir sind Sonnenanbeter.
Ja.
Ich habe, also ich komme aus dem Wintergebiet, bin ich groß geworden. Ich komme aus dem Sauerland eigentlich.
Ja.
Und schmatzt du jetzt ins Mikrofon?
Der Hund schmatzt ins Mikrofon.
Und
ist das ein unprofessioneller Hund?
Ja. Er hat das auch noch nie gemacht mit seinem Podcast.
Nee, und auf jeden Fall. Ich hatte mein Leben lang Winter und ich will jetzt einfach mal die nächsten gerne Jahre nur Sommer.
Ihr legt es auch auf Jahre an. Also ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, so in 2 Jahren sind wir wieder zurück und
das wissen wir gar nicht.
Dann eine noch teurere Wohnung in Hamburg.
Nee, also wir wissen es wirklich nicht.
Nee, das wissen wir nicht. Wir wollen uns da auch selber gar nicht festlegen, weil man sich dann so in so eine Drucksituation begibt. So, wir haben jetzt allen gesagt, wir sind 3 Jahre reisen. So, wir wissen das nicht.
Also müsst euch in den letzten 1,5 Jahre verstecken, damit alle.
Genau. Nein, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben ein sehr gutes Gefühl dabei, aber wir haben das ja auch noch nicht gemacht. Deswegen. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie uns das gefällt. Und also wir vermuten das nicht, aber selbst wenn jetzt in einem halben Jahr wir sagen würden, okay, reicht jetzt, wir wollen jetzt doch wieder irgendwie eine warme Dusche und ein festes Klo, dann ist das auch okay. Also wir schauen jetzt einfach, wie uns und dem Hund und uns allen das irgendwie so gefällt. Und dann gucken wir mal, wie lange wir dieses Vanlife so betreiben. Im Idealfall sehr, sehr gerne, sehr lange. Aber man weiß ja nie, was so kommt.
Habt ihr das irgendwie kalkuliert? Also sagt, wir brauchen so und so viel Geld im Monat, um komfortabel über die Runden zu kommen?
Ja, natürlich haben wir uns mal so ein bisschen unsere Fixkosten aufgeschrieben, was man hat aus Auslandskrankenversicherungen und so weiter und so fort, was man halt so hat. Und das ist unterm Strich natürlich günstiger als jetzt eine Mietwohnung in Hamburg. Es ist jetzt
alles
aber
ist
auch
günstiger als eine Mietwohnung in Hamburg.
Das stimmt. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so, als würde das Vanlife gar nichts kosten. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und wir haben natürlich eben auch noch den Hund dabei, der natürlich auch ein paar Mark kostet. Und wir haben schon auch eben Versicherungen und Co. Es gibt sicherlich Leute, die das ein bisschen anders machen. Aber da haben wir schon unsere Fixkosten. Die deckel ich aber über meinen Job ab. Und dann alles, was dazu kommt, das schauen wir mal. Das ist natürlich auch die Frage, wie man das so betreibt. Man kann natürlich sehr viel freistehen. Wir wollen aber auch gerne mal auf dem Campingplatz. Oder es gibt ja viele so, sag mal, andere Anbieter, wo man zum Beispiel bei einem Bauernhof übernachten kann für eine schmale Mark oder so. Und das wollen wir auch gerne machen. Es gibt sehr viel Kritik daran, dass viele Vanlifer einfach in viele Länder nur fahren und dann nur irgendwie konsumieren. Und das Einzige, was sie da lassen, ist irgendwie der Diesel und die Trenntoilettenerträge. Und das wollen wir nicht so machen. Also wenn wir in einem Land sind, wollen wir das auch erleben. Das nennt sich so ein bisschen Slow Travel, also wirklich Zeit lassen, auch an Orten ein bisschen länger bleiben, vielleicht auch irgendwie ein paar Leute kennenlernen, irgendwie die Kultur kennenlernen und dann da auch natürlich dementsprechend die Wirtschaft ein bisschen unterstützen mit unserem Dasein und halt nicht nur sagen, okay, wir suchen uns den nächsten Strand und stehen da rum.
Und vor allem auch gerne die Sprache lernen. Also gerade mir geht's so in Spanien, dass ich halt gerne, ich find's immer so frech, gerade von vielen Deutschen, muss man leider so sagen. Die fahren nach Spanien oder sonst wohin und gehen davon aus, dass die Bedienung mit denen Deutsch reden muss. Ja. Das finde ich halt überhaupt nicht. Also ich spreche schlechtes Englisch, aber wenn ich in Urlaub fahre, dann spreche ich mit der Bedienung Englisch, weil ich nicht will, dass ich in meiner Heimat spreche.
Zweifelsfall spricht die auch schlechtes Englisch.
Genau, genau so ist es. Und in Ordnung, jetzt haben wir halt gesagt, so von wegen, oder vor allem mir ist es halt wichtig, ein bisschen mehr auf Spanisch einzugehen, weil ich mag die spanische Sprache generell sehr gern. Und wenn ich die Möglichkeit habe, es auch zu lernen, dann tue ich das sehr gern.
Was werdet ihr denn arbeiten dann? Also du kannst Digital Nomadism, ne?
Richtig, genau. Ich arbeite quasi remote, also von zu Hause aus. Ich brauche nur mein Laptop und Internet und das ist wahrscheinlich in Spanien am Strand besser als in Hamburg, muss man ganz klar so sagen.
Überall ist das Internet besser.
Genau, und also ich habe ein paar Kunden, die ich betreue im digitalen Marketing und die wissen auch, dass ich jetzt unterwegs bin und vielleicht dann auch mal irgendwie einen Tag kein Internet habe oder nicht so erreicht bin, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt vor Ort wäre. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und eben damit decke ich jetzt unsere Fixkosten erstmal. Und dann schauen wir mal. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen mittlerweile. Man muss da, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel bleiben. Wir sind auch beide irgendwie, wir sind uns dafür nicht zu schade, wenn man sagt, wir haben beide auch schon viel Gastro gemacht und wenn man irgendwie vielleicht mal eine Saison auf Malle dann arbeitet oder wenn wir im Sommer in Deutschland sind, vielleicht auf ein paar Festivals arbeiten oder so. Das ist, ich glaube so, das ist so ein bisschen das Wort, was andere als Lebenskünstler bezeichnen und wir sagen eher so, wo ein Wille ist, ist ein Weg und wenn man arbeiten will, findet man immer irgendwie was. Das ist so ein bisschen der Plan, insbesondere für Thomas, der muss da ein bisschen gucken. Ich bin ja eigentlich beschäftigt.
Ich muss mich so ein bisschen neu erfinden, weil ich habe mein Leben lang handwerklich gearbeitet.
Ja. Was ist dein Beruf?
Also gelernt habe ich mal Maurer.
Ja.
Habe das aber nie abgeschlossen, bin dann durch Freunde, Bekannte in den Bühnenbau gerutscht, also wirklich so Festivalbühnen, Konzertbühnen, Großveranstaltungen. Das habe ich 12, 13 Jahre lang gemacht und dann kam irgendwann die Frau und dann kam das ewige auf Tour sein, was dann auf einmal nicht mehr so familienzuträglich ist, weil ich halt wirklich zeitweise 300 Tage im Jahr nicht zu Hause war. Nonstop auf Tournee und in der Welt, also wirklich international unterwegs.
Van bauen müssen.
Ja, ist auch schwierig, so ein Van in ein Flugzeug zu kriegen. Also
Aber eigentlich wäre es praktisch gewesen.
Es wäre praktisch gewesen, auf jeden Fall. Also es war wirklich zeitweise so, dass ich keine eigene Wohnung hatte, weil ich sie einfach nicht gebraucht habe.
Ja.
Und habe mich dann damals entschlossen, von wegen für die Familie mehr zu Hause zu sein und habe dann zum Glück schon 2 Jahre vor Corona mit der ganzen Sache aufgehört und habe dann quasi umgeschult zum Industriekletterer.
Krass. Das sind die Leute, die dann irgendwie so Windräder und so, ne?
Genau.
Oh, krass.
Und habe dann so Windräder gemacht und habe Strommasten gemacht und
Hausfassaden. Das finde ich einen der mutigsten Jobs, die mir überhaupt nur, also ich bin überhaupt nicht schwindelfrei darum.
Ich auch nicht, ich habe so Höhenangst. Krieg dann immer Fotos von Thomas, wie er in so 80 Metern Höhe irgendwo hängt.
Juhu. Ja, ab 100 Meter wird's erst spannend, sage ich immer, ne? Also alles darunter ist langweilig. Aber ja, dann habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche Freitag meinen letzten Job gehabt, jetzt ganz offiziell. Und erfinde mich jetzt neu. Das wird sich zeigen, was da so auf mich zukommt. Also wie gesagt, ich habe auch ganz viele Jahre Gastro gemacht nebenbei und habe da auch Spaß dran. Mhm. Wir wollen unser Logo gerne ein bisschen vermerchen. Und
vermerchen,
schönes Wort.
Ich habe gehört, auf TikTok kann man viel Geld verdienen.
Wir sind sogar auf TikTok.
Ja,
tatsächlich sind wir auf TikTok. Ja, ich mag TikTok ganz gerne. Ich konsumiere das auch sehr gerne.
Ja, konsumieren ist gut. Ich versacke da jeden zweiten Abend für mehrere Stunden und bin danach betrunken.
Ja, das ist bei mir auch so.
Furchtbar.
Das stimmt.
Und dann sehe ich immer die Followerzahlen und denke, boah, krass. Ich muss irgendwas mir einfallen lassen, da kann man reich mit werden.
Ja,
aber ich habe keine gute Idee.
Ja, das ist aber ein gutes Stichwort eigentlich, wie du sagtest. Also zum einen, natürlich ziehen wir auch in den Van, um irgendwie weniger Ausgaben zu haben und weniger zu arbeiten. Es gibt Leute, die machen das, die haben ihre 40-Stunden-Woche und leben im Van in Deutschland in einer Großstadt. Das wäre gar nicht mein Ding.
Das wäre auch nicht meins.
Aber klar, wir sind auch auf Social Media unterwegs. Wir machen ja auch YouTube-Videos und sind auf Instagram. Und eben, wie du sagtest, wir sind sogar auf TikTok. Und wenn sich darüber im Laufe der Zeit ein kleines Einkommen generieren lässt, dann sind wir da auch total happy mit. Uns macht das total Spaß. Das ist ja auch meine Expertise. Ich komme ja aus dem Bereich und habe das immer für viele andere Leute gemacht, irgendwie für viele Influencer auch gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, so, die verdienen sich da alle eine goldene Nase mit. So, wir können das auch eigentlich auch machen.
Zumindest behaupten die das immer. Vielleicht lügen die auch alle. Keine
Nein, die lügen Nein, nicht. Die lügen, ich habe die Rechnungen nicht gesehen, die sie schreiben. Genau, und insofern gucken wir mal, was da bei uns so rumkommt. Uns macht das super viel Spaß. Thomas steht gerne vor der Kamera und ich stehe gerne dahinter und mache das alles organisatorisch irgendwie und dann schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt.
Das Management ist die Frau auf jeden Fall von dem ganzen Kanal. Ja. Die kennt sich halt, wie sie schon sagt, die kennt sich aus, Kooperationspartnerschaften und so weiter und so weiter. Da bin ich auch ein schlechter Ansprechpartner nicht, aber ich habe manchmal so ein sehr schlechtes Diplomatie-Level bei E-Mails.
Das ist halt eine Kodderschnauze, was soll man sagen?
Und also Menschen würden sagen, Diplomatie minus 500, ja, das trifft voll auf mich zu. Ich bin da immer sehr, ich bin immer sehr direkt und bin nicht so da so rumschreiberlich. Ich bin geradeaus und deswegen lasse ich das die Frau machen, weil die weiß, wie man mit solchen Leuten redet. Und hat halt da einfach die Expertise, die mir fehlt. Und deswegen, ich kümmere mich um unsere Follower, kümmere mich um die Community. Das ist so mein Part. Mhm. So Community Management und sowas bei uns, das mache ich. Also zum Großteil. Und weiß auch meistens.
Das Aushängeschild, Gesicht ist ja auch auf unserem Bus. Insofern.
Genau. Also man weiß, wer wir sind auf jeden Fall, wenn man uns schon mal gesehen hat.
Ja. Ich habe gesehen, ihr habt ein Induktionskochfeld.
Mhm. Rhein-TÜV.
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 Das ist es nicht angeschlossen?
Nein.
Noch nicht.
Noch nicht. Also
warum braucht man für einen TÜV ein Induktionskochfeld?
Ach, für einen TÜV braucht man nicht zwangsläufig ein Induktionskochfeld. Ja. Für einen TÜV braucht man generell ein Kochfeld. Und ganz viele, es gibt ja diesen kleinen Gaskartuschenkocher, den jeder kennt.
Ja,
Gaskartusche rein, blau, Zündstopp und so weiter und so weiter. Da ist aber in Deutschland immer noch, also da die TÜVer so viel Freiheit haben zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, werden diese Gaskartuschenkocher von vielen nicht abgenommen, weil die sagen, die sind nicht für den Innenraum geeignet, die sind und so weiter und so weiter.
Aber ich habe in meinem Bus einen Gasherd, der ist für den Innenraum geeignet, das ist auch nichts anderes.
Genau.
Entschuldigung.
Genau. Im Endeffekt ist es genau so, aber irgendwann haben sich halt diese großen Firmen, haben das mal zertifizieren lassen, haben dafür richtig viel Geld bezahlt und deswegen sind die dann für den Innenraum auf einmal legal.
Ja.
Du brauchst aber auch eine Belüftung. Also
ja,
du brauchst
da ist so ein Fenster drauf,
oder sonst
Fenster
irgendwas
auf, wenn du kochst.
Genau.
Ja.
Sowas braucht man. Aber der TÜV ist bei uns auch eine Odyssee gewesen.
Ich höre.
Also man muss dazu sagen,
Das Ding wird nur als Wohnmobil zugelassen,
wenn du eine fest verbaute Kochstelle, du brauchst einen Tisch, du brauchst ein Bett, du brauchst eine Sitzgelegenheit.
Ja.
Das ist das, was du brauchst. Das sind diese vier Grundsätze, die du brauchst. Und dann gibt es die TÜVer Ü60, die TÜVer Ü50, Ü40, die dann aus dem Regelwerk machen, was sie wollen.
Ja.
Ich würde das nicht am Alter abmachen. Es ist einfach so.
Alter ist ja immer eine Einstellungssache.
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt, das muss man ganz klar so sagen, das ist einfach der TÜV, was die WOMO-Zulassung in Deutschland angeht, ist pure Willkür. Also wir haben von bis schon alles gehört. Es gibt WOMO-Prüfungen, da hat der TÜV-Prüfer einmal reingeguckt, hat drei Fotos gemacht, hat gesagt, jo, passt. Und dann kennen wir welche, die waren 3 Stunden in der Prüfung und da wollte der TÜVer sogar die Zertifizierung für den Lack haben, ob die Farbe, die er verwendet hat,
brandhemmend ist.
Also das ist wirklich,
der Deutscher wird es heute auch nicht mehr.
Es ist abgefahren, es ist wirklich abgefahren und wir haben da auch zum Glück, also wir hatten jetzt im Endeffekt Glück, aber der Weg dahin war sehr steinig und lang. Es hat damit angefangen, wir wollten eigentlich innen fest ein Gaskochfeld verbauen.
Ja.
So, dann dazu...
Alle 2 Jahre Gasprüfung.
Genau, dafür musst du den Gaskasten bauen. Den hatten wir auch schon gebaut.
Hab ein Loch im Auto.
Feste Gasleitungen verlegt, das volle Programm. Und haben uns eben einen Gasherd gekauft, der unserer Meinung nach all das kann, was die sehr, sehr teuren, um ein 6-, 7-, 8-fach teures Gasfelder auch können, gekauft.
Was heißt unserer Meinung nach? Es kann genau dasselbe. Stand
ja, drauf. Genau. Es hatte auch eine CE-Zertifizierung, aber halt eben keine WOMO-Zulassung. Dann hat unser Gasprüfer gesagt, das kann er leider so nicht abnehmen. Und das war ein ganz netter, den kennen wir sogar auch. Ja. Und er hat aber gesagt, er kriegt das nicht durch. Dann haben wir uns gesagt, okay, gut, wir wollen einfach dieses teure Gasfeld aus Prinzip nicht kaufen und haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann nehmen wir jetzt dieses Gaskochfeld wieder raus, Gaskasten wieder raus, dann haben wir dieses Induktionskochfeld eingebaut.
Was total geil ist, ich meine, man will ja eigentlich ein Induktionskochfeld haben. Ja, das genau. Ist ja, ja.
Es frisst nur eigentlich zu viel Strom, ja, also eben. Wir können es quasi am Landstrom benutzen. Ja. Im Moment, so wie unser Auto jetzt dasteht, könnten wir eine Platte.
Okay. Auf halber Stufe.
Auf halber Stufe. Okay.
Für wie lange?
Vielleicht so 30 Minuten.
Okay.
Vielleicht auch 50 Minuten. Ich weiß es nicht. Aber das, wir haben es nicht getestet.
Aber danach musst du dann die Handkurbel anschließen und
genau das
Strom machen.
Muss Cooper ins Hamsterrad und den Strom anschmeißen. Genau. Ja. Naja, dann haben wir dieses Induktionskochfeld verbaut. Dann haben wir unseren TÜV-Prüfer angerufen. Das ist auch wirklich der einzige Tipp, den wir jedem geben können, ist, ruft euren TÜV-Prüfer an und fragt den, was er haben will. Ganz einfach.
Okay, so. Also mit denen zusammenarbeiten und ja. Nicht denken, man hätte jetzt irgendwie einen Anspruch an
nicht
die. Das
gegeneinander arbeiten. Ja, okay. Immer erstmal so schon mal grob das Konzept erklären, ja. Und fragen, ob das für ihn okay ist. Und es hilft, wirkt Wunder. Ja. Es wirkt Wunder.
Der wiederum wollte dann nämlich diesen kleinen blauen Gaskartuschenkocher haben.
Und nicht das Induktionskochfeld. Das Induktionskochfeld genau. Hätte er mir nicht abgenommen.
Genau. Es ist unfassbar. Es wird noch besser. Okay. Dieser blaue Gaskartuschenkocher. Also wir haben TÜV Hamburg.
Also wir reden von diesem Ding, wo an der Seite diese 1-Euro-Kartuschen
genau.
Reinkommen.
Genau.
Klack.
Der kostet 40 Euro irgendwo.
Ja, aber dann hast du schon
in diesem Internet.
Ja, genau.
Genau. Und eine Woche zuvor sind Freunde von uns in Berlin genau mit diesem Kocher durch die Prüfung gefallen. Und unser TÜV-Prüfer wollte diesen Kocher unbedingt haben. Also das zeigt wieder, wie wahnsinnig das ist. Dann ist unser TÜV-Prüfer aber krank geworden. Wir haben einen anderen gefunden. Und der hat wiederum gesagt, Induktionskochfeld ist kein Problem.
Oh, bitte.
Ja, es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Es ist absolut, also das ist die größte Hürde bei diesem Van-Ausbau, ist diese WOMO-Zulassung. Sie lohnt sich alleine schon von der...
Steuerlich, ne?
Absolut. Ja. Wir sparen jetzt fast 1.000 Euro für unsere... Versicherung, steuerlich tatsächlich
steuerlich
nicht.
Nicht. Wird steuerlich wird es teurer.
Aber 20 es wird Euro teurer. Oder so.
Steuerlich wird es 38 Euro teurer.
Ich habe meinen Bus versehentlich als PKW zugelassen.
Gut, ja, das ist und was anderes.
Okay. Ja, das ist was anderes.
Okay. Und nee, das war mal teuer. Also,
aber,
wir waren
also,
ja vorher ein LKW. Und
okay,
jetzt,
ja, okay,
als LKW
ja,
zahlen
ja.
Wir, ich glaube, 210 Euro Steuern. Und als, ja.
Als WOMO 280, glaube ich.
Sind
das, ne?
248, glaube ich sogar. Oder 258, ja. Irgendwie sowas. Aber dafür wird die Versicherung fast um 1.000 Euro günstiger.
Wow. Ja, das ja. Lohnt sich schon. Aber ja. Eben, es ist für jeden das nervenaufreibendste Thema an diesem ganzen ja. Ausbau. Und eben, man kann da eigentlich keine guten Tipps geben, sondern eben einfach den TÜV-Prüfer des Vertrauens oder auch nicht des Vertrauens. Und wenn der wirklich völlig irre ist, da muss man sich einfach einen neuen suchen. Können wir uns nur, also wir hatten jetzt auch zwei verschiedene Prüfer und der eine war total entspannt und der andere wollte auch komische Sachen, deswegen.
Ja, genau. Der andere war dann ein guter Rat von einem Kumpel von mir, der zu mir gesagt hat, guck mal, fahr mal zu dem, den kenne ich, der ist selber Schrauber, ja. Der hat auch selber Busse.
Ja.
Und bei dem war es wirklich hingefahren. Also ich bin dann zu ihm hingefahren und habe gesagt, stell dich mal bitte in das Auto, dreh dich einmal im Kreis und sag mir, ob du das Auto so abnimmst. Das hat er gemacht.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, kommst du nächste Woche rum. Aus der nächsten Woche wurde dann 5 Wochen später, weil ich es arbeitstechnisch nicht anders geschafft habe. Aber jetzt letzte Woche.
Ja, wir sind offiziell
genau.
In WOMO.
Letzte Woche bin ich hingefahren, hat, keine Ahnung, 10 Minuten, hat 5, 6 Bilder gemacht, hat sich alles angeguckt, ist reingegangen, hat mir Schreiben gegeben und wir waren WOMO.
Was hätte der denn noch beanstanden können, außer der Kochstelle?
Es gibt sehr
also sagt, es ist ein Bett, eine Sitzgelegenheit, ein Tisch, eine Kochstelle.
Genau. Und
so kriegt man ja eigentlich schnell reingehauen in so ein
genau.
Ding.
Genau, dann ist aber wieder so ein bisschen dieses Thema... Es soll auch wohnlich aussehen. Also das heißt, wenn es gibt Prüfer, die wollen dann natürlich auch eine Seite, die wollen dann Schränke haben oder die wollen halt einfach so, dass es so einen wohnlichen Innenraum hat.
Ja.
Das kann beanstandet werden. Bei mir kam auf einmal die Frage auf, ob meine Dachlugen CE-Prüfzeichen haben oder ja. Beziehungsweise zugelassen sind. Da habe ich kurz Schnappatmung bekommen. Weil,
kann man in Deutschland überhaupt irgendwas kaufen, was zugelassen ist, wo nicht irgendwie... Ne?
Ja, wenn man bei den großen China-Importeuren bestellt, kann man auch sehr viel mit gefälschten CE-Sachen kaufen.
Ja, aber dann regnet es die halt hinterher auch rein. Das macht ja niemand, der bei Verstand ist.
Oder? Genau das. Und ich hatte es tatsächlich noch nie gehört mit CE, also CE-Zeichen, ja, war mir bewusst, aber dass das jetzt nachgefragt wird und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, das sind die Dinger, die jeder verbaut. Dann hat er gefragt, was es ist und dann hat er bei sich, die können ja auch in alle möglichen Statuten reingucken und die haben ja auch alle möglichen Zertifikate Und dann ist er kurz rein verschwunden, hat kurz online geguckt und hat er gesagt, nee, die sind okay, stehen jetzt auch bei uns im Fahrzeugbrief drin. Also die sind jetzt alles, ist jetzt alles offiziell eingetragen.
Bei uns war noch, oder generell ein Thema ist auch Ladungssicherung auf jeden Fall. Ja. In unserem Fall war das die Verschlüsse der Schränke und Türen. Also das ist ja auch ein wirklich wichtiges Thema und es ist auch schon...
Kurvenfahrt mit vollem Schrank.
Richtig, ja, genau. Man unterschätzt das. Ja. Wir haben auch insgesamt 3 verschiedene Lösungen verbaut gehabt. Zuerst haben wir nur Magnete verbaut, weil wir dachten, das ist schick, dass wir wollten von außen nichts haben. So diese Pushlocks, die man so in den normalen Wohnmobilen auch kennt, in den fertigen, die fanden wir halt nicht so schön. So, die Magnete haben aber nicht gut gehalten, hätte der TÜV auch nicht abgenommen, der erste. Mhm. Dann haben wir gedacht, so eine andere Magnetlösung, so Kindersicherung,
ja, haben wir so Kindersicherung genommen, die man dann die man so reindrückt und dann hat man quasi einen Magneten von außen, den hält man dann an die Schublade und dann entriegelt das.
Ah. Hält aber auch nicht.
Hält auch nicht und wenn du diesen Magnet verlierst, dann, dann hat ein sehr beherzter Ruck an der Schublade geholfen und dann ist es halt abgebrochen.
Ja.
Dann haben wir in den leichteren, also wo Klamotten zum Beispiel drin sind und so, da haben wir jetzt Kugelschnapper drin, aber gerade im Küchenbereich, so unten die schweren Schubladen mit Besteck drin und Geschirr drin, da haben wir jetzt wirklich einfach Riegel vorgemacht. Ja. Das ist zwar jetzt nicht die schönste Lösung, aber es hält.
So klassische Riegel von irgendwelchen, wie man sie vom Gartentor kennt oder so, ja, von Riegel, genau. Machst du zu.
Das ist aber tatsächlich ein Thema, was wir schon öfter gehört haben, dass die TÜV-Prüfer da manchmal gucken und auch tatsächlich, ob man die Möbel zum Beispiel mit der Karosserie auch wirklich gut verschraubt. Wir haben das gemacht, einfach mit Winkeln, dass man eben die immer an den Holmen irgendwie ist. Das ist auch wichtig, sonst wenn dir natürlich der ganze Küchenschrank um die Ohren fliegt, dann bringt dir der Kugelschnapper auch nicht so viel.
Das stimmt, ja.
Ja, aber das sind so, glaube ich, die Themen, wo der TÜV drauf guckt. Ich weiß gar nicht, Elektrik gibt es auch manchmal, ne?
Elektrik ist das Thema bei 230 Volt.
Ja.
Also ich habe... Mir wurde gesagt, von wegen, es braucht nicht wirklich zwangsläufig eine Abnahme von einem Elektriker, wenn es irgendwie ein zertifiziertes Unternehmen ist, die dir das zur Verfügung stellen und das quasi Plug-and-Play-mäßig zubauen, man das Plug-and-Play-mäßig einbauen kann. Aber viele TÜV-Prüfer verlangen eine Abnahme von einem Elektrotechniker.
Ja.
Und das ist so eine kleine Hürde. 12 Volt interessiert in meinen Augen fast gar keinen. Also das ist wirklich so, 12 Volt ist so, als wenn es keinen Strom gäbe.
Ja.
Okay, meine Karre könnte abbrennen, aber eine TÜV interessiert es nicht. Gut, aber ich meine im Endeffekt...
Wie brennt die Karre bei 12 Volt ab?
Na, da
ich frage für einen Freund.
So richtig genau kann ich das nicht so ganz erklären, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Strom-Guru.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall so, ein Kurzschluss entwickelt Hitze. Und
ja,
falsche Kabel,
falsche
Kabelquerschnitte entwickeln Hitze im Kabel.
Ja, ja.
Schmorbrand. Dann am besten noch irgendwo an irgendeiner doofen Stelle ein Kabel gezogen, wo irgendwas ist, was schnell entflammbar ist.
Genau.
Und dann macht das Puff und dann brennt die Karre.
Ja, aber das ist so zum Thema TÜV eigentlich, ne?
Ja, genau.
Wiegeprotokoll muss man halt mitbringen.
Wiegeprotokoll vom Leergewicht. Neues Leergewicht ergibt sich aus vollgetankt, leere Wassertanks und halt quasi der fertige Ausbau.
Ja.
Aber ohne einen selber. Weil pro Person wird 75 Kilo plus 50 Kilo Gepäck, also 125 Kilo pro Person wird sowieso on top gerechnet.
Okay, das heißt, ich darf kein Gepäck mitnehmen.
Ja. Wir vielleicht auch nicht mehr bald.
Was für ein Leergewicht habt ihr denn?
Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, ich saß mit im Auto, hatte aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich da auf diesem Wertstoffhof nicht aussteigen durfte.
Ja.
Und ich hatte auch eigentlich dem TÜVer gesagt, er soll mich bitte rausrechnen, hat er nicht gemacht. Aber im Endeffekt ist es nur eine Zahl, die drin steht. Und jetzt steht 2900 Kilo Leergewicht drin.
Das heißt, ihr kriegt noch 600 dazu.
Genau.
Das ist 600, doch super.
Was noch passt. Aber wie gesagt, es fehlen auch noch einige Sachen. Es fehlt die Markise, die kommt nochmal mit 60 Kilo oben drauf.
Machst du keine Markise, machst du eine Kederleiste?
Nee, haben wir
gerade dran.
Haben wir tatsächlich.
Das fliegt gerade raus.
Okay.
Wir haben ursprünglich einen Tarp und eben eine Kederschiene gehabt. Ja. Das ist aber tatsächlich so, dass zum einen, wenn du natürlich einen Tarp aufbaust, es dauert immer und nervt und so, wenn es wirklich mal so ein bisschen nisselt und du sagst, okay, kurz die Markise raus. Zum
aber
anderen.
Die musst du dann auch wieder rausfahren, um sie zu trocknen. Das fand ich beim Tarp ja so schön.
Wir haben eine, die kannst du nass einrollen tatsächlich.
Was? Ja. Tatsächlich.
Es gibt eine Markise, die man nass anfangen
hat. Ja.
Wollt ihr mich ruinieren?
Es ist 2021, es gibt alles.
Stimmt, ja.
Also sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass sie das dauerhaft kann. Aber es gibt auf jeden Fall die Markise, also ich weiß es auch über einen Kumpel, der halt gesagt hat, von wegen, er hätte die Markise mal 6 Wochen lang nass eingerollt und hat vergessen, sie aufzumachen, hat sie ausgerollt und da waren keine Stockflecken.
Ja.
Also die haben wohl irgendwie so ein Material, so ein schimmelhemmendes Material da drauf, also so eine Imprägnierung quasi. Ja. Und wenn man die auffrischt, dann ist das relativ gut handelbar.
Ja, beim Tarp haben wir einfach eben, da dachten wir auch, okay, das ist günstig, das ist leicht, das kann man mal schnell machen. Aber also zum einen, wir brauchen auch Schatten für den Hund tatsächlich. Mhm. Also es ist, und ich bin jetzt auch nicht so eine Sonnenpflanze, ehrlich gesagt. Und du bist natürlich mit einer Markise, unsere wird auch am Auto halt ab, mit so, ne, die, diese also Saugnäpfe. So
schräge Stützen.
Genau.
Ja, okay. Dann ist man natürlich auch nicht so direkt in diesem Campingbereich. Das darf ja. man ja auch immer nicht vergessen, sobald du was rausstellst, eben Tischstühle, wie auch immer, campst du ja quasi. Ja. Wenn du aber nur da stehst und die Markise und die nur so ein bisschen...
wieder herstellst.
Das kann man ja unter der Markise auch. Also ja. das war für uns tatsächlich, wir haben das Tarp jetzt 3-4 Mal aufgebaut und haben einfach gemerkt, naja, diese Fummelei. Wenn man natürlich sagt, du fährst auf den Campingplatz, super.
Ja.
Aber für uns so on the go, pff, das ist zu viel.
Ja, vor allen Dingen seid ihr, ja immer da, wo die Markise sowieso nicht länger als einen Tag nass ist.
Ja, genau. Das ist,
genau.
Das ist halt nicht irgendwo in der Innenstadt, wo du dann das Problem hast, das Ding nochmal auszufahren.
Für genau. Und uns war es halt auch einfach, wenn es mal regnet, dass man einfach nur die Markise so 10, ja. 20 Zentimeter ausfährt, ja. dass es uns halt nicht in die Tür reinregnet, dann kannst du die Tür auflassen, hast aber auch gleichzeitig nicht dieses Problem, dass dir vielleicht die Markise kaputt geht,
ja.
weil da irgendwie ein mega Wassersack drin stehen hast. So.
Sind diese Stützen am Bus jetzt, das ist purer Eigennutz jetzt, diese Frage, diese Stützen am Bus, sind die fest verschraubt oder sind das einfach nur,
die du dann rausklappst? Sind quasi die Stützen, die aus der Markise kommen
ja.
und unten an der Karosse werden einfach nur so kleine Halter, die werden einfach eingeschraubt oder eingenietet, besser ja. gesagt, bohrst du vor, Roststutz drauf, dann ordentlich abdichten.
Ja.
Und dann einfach ankleben, festnieten und dann kannst du da einfach die ganz normalen Fußstützen von der Markise einfach reinklemmen und ja. fertig.
Ja. Also das Thema Löcher in den Bus bohren, ich meine, Thomas ist da auch so, er sagt immer, ich will nicht mehr so viele Löcher im Bus.
Ja, ein paar kommen noch.
Aber irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man einfach, dass dieses Auto irgendwann aussieht wie ein Schweizer Käse, weil du einfach für alles Einfüllstutzen, eben Standheizung, Gasleitung etc., du musst einfach sehr viele Löcher in so ein Auto bohren. Das ist natürlich am Anfang erstmal sehr komisch. Ich glaube, das erste Dachfenster war für dich auch, macht man sich schon mal kurz ein bisschen ins Höschen, wenn man sein neues Auto irgendwie zerschneidet. Ja,
aber Blut und Wasser geschwitzt.
Glaube ich.
Das ist
Alter, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Oh nein, was mache ich? Schneiden noch rein.
Aber ja. Es sind ja wirklich viele, viele ja. Dinge bei uns im Van, haben nicht auf Anhieb funktioniert. Die Dachfenster, das ist ja für fast alle Selbstausbauer so ein bisschen, sag ich mal, die Achillessehne, also die sind bei fast niemandem beim ersten Mal dicht.
Okay.
Bei uns waren sie tatsächlich dicht.
Was ist der Trick?
Mal viel hilft viel.
Viel hilft viel. Tatsächlich.
Das ist einfach nur Fugendichtung.
Ja.
Ich habe tatsächlich, vorne war es relativ einfach, weil ich vorne, beim Ducato ist vorne quasi ein vorgegebener Dachausschnitt, wo eigentlich ein Fenster hin kann. Den haben wir vorne genutzt für den Lüfter, deswegen hatten wir da eine plane Fläche. Mhm. Und da habe ich einfach, ich habe pro Fenster eine Kartusche verbraucht. Also das ist...
Sieht von oben nicht gut aus.
Man darf auch nicht gucken, aber es ist
aber
dicht.
Guckt von oben?
Genau, richtig. Es ist dicht. Richtig. Und hinten gibt es für den Ducato so Ausgleichsrahmen, weil wir haben ja, weil der Ducato hat ja oben Sicken. Mhm. Und diese Sicken sind relativ hoch. Und wenn man die jetzt nur ausschmiert mit Sieger oder mit was auch immer, ist das natürlich, das hält. Das geht auch. Aber meistens nicht gut.
Ja.
Und dafür gibt's halt Ausgleichsrahmen. Die gibt's einmal in teuer von den namhaften Herstellern. Da kostet der Aufbaurahmen mehr als das eigentliche Fenster. Da kostet er nämlich irgendwie 80 Euro. Und das Fenster kostet 44. Und dann hat mir ein Bekannter gesagt, ey, die kriegst du auch in Polen. Und da habe ich nicht mal 20 für bezahlt. Ich glaube 22 Euro.
Yo.
Das würde ich auch so allgemein, man muss sich einfach ein bisschen schlau machen. Also wir haben hier viele, viele Dinge. Klar, es gibt so ein paar Sachen, da sind wir dann auch auf die großen Hersteller, irgendwie haben wir zurückgegriffen oder so das, was halt alle verbauen. Aber bei vielen Sachen gibt's einfach extrem günstigere Lösungen. Da muss man vielleicht mal ein bisschen Google anschmeißen oder sich mal ein bisschen informieren. Aber man muss auch nicht alles irgendwie von... einem der großen Campinghersteller kaufen, sondern es gibt einfach viele, viele Alternativen. Und also gerade wenn man jetzt wie bei uns nicht das bodenlose Fassbudget hat, dann kann man da echt richtig, richtig viel sparen. Also sei es jetzt auch zum Beispiel unser Waschbecken war wirklich spottgünstig. Das ist aus Kunststoff. Wir wollten extra keine Keramik verbauen. Das war uns auch einfach ein bisschen zu heikel.
Wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen, dass es Kunststoff ist. Also
guck. Ja, ist natürlich auch super leicht und so, oder eben auch, sei es jetzt eben das Thema Kühlschrank oder so. Also es gibt einfach, bei so einem Ausbau kannst du auch wirklich sparen, wenn man einfach sich ein bisschen umschaut, ein bisschen Preise vergleicht und so.
Genau.
Habt ihr eigentlich einen Plan B? Oder fahrt ihr einfach los?
Was heißt ein Plan B? Also sagen wir es mal so, letztens hat das auch jemand zu mir gesagt, der sagte auch, wenn wirklich alle Stricke reißen, hast du einen deutschen Pass, dann kommst du nach Deutschland, meldest dich irgendwo an und kriegst Hartz IV. Nicht, dass wir das, nicht, dass wir das jemals in Anspruch nehmen wollen, aber wir
sind natürlich... Ja, aber wir sind super privilegiert als Deutsche.
Wir sind,
genau.
Wir sind
du kannst eigentlich nicht scheitern.
Ja. Nee, genau. Ja.
Wir sind in einer sehr luxuriösen Position, wo was soll uns passieren? Ja. Ne? Klar, gut, wenn jemand krank wird, aber wir sind auslandsversichert, wir haben eine ADAC-Versicherung mit Rücktransport und allem drum und dran. Das ist natürlich, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass einer von uns krank wird oder gut, wenn uns das Auto geklaut wird, wäre auch relativ schlecht,
das
aber
wäre schlecht, dann wäre es zu Hause weg.
Dann, da haben wir natürlich auch
Diebstahlsicherung, habt ihr Diebstahlsicherung drin?
Schon teilweise.
Teilweise,
kommt
aber ja. Noch. Also wir haben teilweise einfach, es gibt für den Ducato relativ günstige Lösungen, die man einfach an vorgefertigten Punkten an der Karosserie verschraubt. Hinten in der Hecktür gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass es so sind Edelstahlwinkel quasi, die man an die eigentlichen, was sind das? An die eigentlichen Schlösser schraubt. Mhm. Und da kommt dann einfach ein Splint durch und dadurch kriegst du die Tür von außen nicht mehr auf.
Jo.
Für die Schiebetür gibt's das Ganze als Kette. Mhm. Da verschraubst du das, da ist so ein Kunststoffball, so ein Kunststoffknauf. Das Ding hat zwei Löcher, da gibt's auch so einen Edelstahlwinkel für, den kannst du dahinter schrauben. Und dann hast du eine Kette, die quasi vom Beifahreranschnallgurt unten, weil diese Schrauben sind ja auch mit bestimmten Newtonmetern angezogen, weil die müssen ja auch was halten. Da hakst du einfach hinter und dann hängst du quasi die Kette ein. Das heißt, die Schiebetür geht von außen auch nicht mehr auf.
Ja.
Und in der Fahrertür haben wir eine Edelstahlplatte hinterm Schloss, dass man nicht hinterhebeln kann.
Ja.
Und wir haben noch eine Wegversperre, also so eine
Parkkralle,
genau.
Parkkralle.
Ja.
Also das ist noch nicht alles. Wir werden auf jeden Fall gerade dadurch, dass wir jetzt uns eben auch in den Süden bewegen, da müssen wir noch ein bisschen was nachrüsten. Das ist gerade eben, weil das ist alles, was wir besitzen, ist in diesem Auto, ist ein super wichtiges Thema. Aber ich glaube, das ist wie in allem im Leben, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn die in dieses Auto einbrechen wollen, werden die das machen. Wenn die das Auto einfach abschleppen wollen, dann werden die das auch machen. Da muss man
wahrscheinlich
einfach...
werden sie erstmal den Morello, der neben euch steht, abschleppen.
Genau,
das ist der Vorteil, dass der Fiat Ducato jetzt nicht so das super sexy Auto ist, was irgendwie groß geklaut wird. Und ja, da muss man einfach, glaube ich, auch viel auf sein Bauchgefühl hören und irgendwie ein bisschen gucken, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt in einer Großstadt auf einem nicht bewachten Parkplatz ist und so. Ne? Also das ist uns schon auch wichtig, das Thema Sicherheit. Aber eben, hundertprozentige Sicherheit hast du nie im Leben. Ne? Also kannst auch... kann der auch hier in Berlin, kann der jetzt auch irgendwie, wir könnten jetzt auch kurz essen gehen und dann ist die Karre hier weg. Ja. Das ist, da steckst du nicht drin und da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen auch Vertrauen in die ganze Sache haben und so. Genau, was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist ein Bearlock-System. Das, weiß nicht mehr, den Namen muss man wahrscheinlich sagen. Das ist, aber im Prinzip ist es ein Wegfahr.
Genau,
eine mechanische Gangschaltungssperre.
Ja, ja, genau. Sowas kommt noch, dass, wenn die einbrechen, dass du halt quasi die Karre nicht wegfahren können.
Sehr witziges System. Also du musst halt, das ist mit Brute Force, kannst du es nur wegmachen, wenn das komplette Armaturenbrett abreißt.
Ja. Und vor allem abflext, weil es mit Abreißschrauben verschraubt.
Das auch noch, genau.
Aber die Hersteller sagen von sich, dass sie, ich glaube, nicht mal 1% der eingebauten Bearlock-Fahrzeuge sind jemals geklaut worden.
Allein die Sticker sind wohl schon sehr... Ich habe schon überlegt, ob man nur die Sticker irgendwo in China kaufen kann, aber die findet es doch irgendwo. Naja. Wir haben tatsächlich jetzt mal so eine... Also, das wäre jetzt mehr nur für uns. Wir haben bei Freunden... Es gibt von... Wie heißt dieses komische Ding jetzt? Diese das wir bei Bus ohne Scheißnamen gesehen hatten. Von... Ach, diese kleine Box.
Ach so, Bosch Spexor. Das ist quasi eine mobile Alarmanlage.
Ja, der hat wohl aber auch so Funktionen, dass
kann
halt
ich selbst mal kurz eine Minute allein lassen. Ich muss so dolle pinkeln.
Selbst wenn der Hund quasi alleine im Auto ist, dass der halt weiß, das ist der Hund und der, wenn du die Tür aufmachst, dann hat der entweder Silent Alarm oder gibt halt einen Alarm. Und das Ding, das haben auch super viele Influencer gerade promoted, die wir so kennen. Wir fanden das aber exakt nicht so geil.
Ich hatte ja eben schon mal kurz gefeixt, wenn ihr dann frei steht und die Natur genießt und sowas. Ich habe gerade von meinem Bus ein Bild in St. Peter-Ording gemacht. Sieht total geil aus, wie ich da am einsamen Strand stehe. Und als ich einen Weitwinkel aufgezogen habe, hat man die 30 anderen Busse gesehen, die da gestanden haben. Wie findet ihr Stellen, an denen ihr wirklich frei stehen könnt? Ist das überhaupt noch möglich? Also die Idylle da zu haben oder ist der Zug abgefahren?
Ich glaube, wir sind zum einen mit dem Vanlife-Thema, wir sind einfach sehr spät dran. Ja. Wir haben das überhaupt nicht erfunden. Wir sind auch nicht die Ersten, die das machen, ganz im Gegenteil. Wir sind aber auch, das ist ja unser 100% unser Thema, dass wir einfach super authentisch zeigen wollen, wie das so ist mit dem Vanlife. Ja. Auch jetzt hier gerade, wir stehen hier auf Beton. Wir stehen ja nicht in Berlin irgendwo am Wasser. Und natürlich...
Aber immerhin in einer geilen Brauerei nebenan.
Das stimmt. Flüssig ist es nebenan trotzdem. Nein, also wir... ich glaube, das ist, es gibt natürlich auch viel Kritik an diesem Lebensstil. Das muss man ganz klar sagen. Eben Leute sagen, ja, ihr seid Schmarotzer, ihr zahlt keine Steuern, ihr schmeißt euren Müll weg irgendwo überall und so weiter und so fort. Oder ja, viele Leute fragen auch, ja, wie finanziert man das? Das erspart es irgendwann weg. Und eben, da muss man einfach sagen, zum einen eben, wir arbeiten ja. Es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt im Lotto gewonnen, sondern wir arbeiten. Wir zahlen ganz normal unsere Steuern. Wir versuchen, so gut es geht, irgendwie klimaneutral zu reisen, recycelte Materialien, unsere Müllbeutel und so weiter. Wir werden auch unsere Müllbeutel und unsere Sachen immer gut entsorgen. Und das mit dem Freistehen, wo es geht, ist das natürlich toll. Aber ja, uns ist absolut bewusst, dass das nicht immer der Fall sein wird. Also zum einen gucken wir natürlich, wo gibt's auch vielleicht mal Freunde, Familie, wer hat vielleicht irgendwo ein Plätzchen für uns auf einer Wiese oder so. Und dann eben die bezahlten Angebote werden wir auch in Anspruch nehmen, natürlich.
Ja, ist
und,
ja auch ganz nice, irgendwie so ein Campingplatz in Südfrankreich mit warmen Duschen und allem.
Wäsche waschen. Absolut.
Wäsche waschen ist auch so ein Thema. Wie macht ihr das?
Also wir haben, genau,
Waschsalon. Ja, Waschsalon, genau. Ja.
Ich habe aber letztens was Geiles gesehen, tatsächlich. Also zum einen, wir haben ein sehr großes Waschbecken, das haben wir auch extra so groß gewählt, dass man da vielleicht mal Haare waschen kann und also den Wasserhahn kann man auch ausziehen, dass man vielleicht mal so ein bisschen eben Wäsche wäscht oder so. Ich habe letztens gesehen, die haben so Aluboxen auf dem Dach. Und die hat die Wäsche da rein gemacht, hat so ein paar Waschkugeln da rein, Wasser rein und dann sind die den ganzen Tag in der Sonne da rumgefahren.
Der erste Wohnwagen hat so funktioniert. Das war hier, wie hieß der Typ? Detlefs hat den Wohnwagen erfunden. Und der hatte in seinem Wohnwagen eine Bodenklappe mit einer Zinkwanne oder sowas. Ja. Da haben die einfach die Wäsche, Wasser, Waschpulver und dann hat es das Ding halt während der Fahrt durchgeschüttelt und ist die Wäsche von sauber geworden.
Ja, genau. Und das wurde jetzt quasi wieder adaptiert für aufs Fahrzeugdach.
Müssen wir auch mal testen.
Gar nicht schlecht. Dann hast du sogar noch warmes Duschwasser. Riecht ein bisschen komisch.
Riecht ein bisschen komisch, ne? Und ist ein bisschen dreckig.
Aber für die Füße reicht's. Für die Füße reicht's.
Dann wünsche ich eine gute Fahrt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Yves und Thomas Tacken, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.